Alright, schönen guten Abend, Montagabend, liebe Grüße nach Hamburg.
Lieber Mike oder Andreas, Maria,
Hallo.
Enzlin oder
Schlappi.
Oder Schlappi, genau, ja. Warum so viele Alias eigentlich immer? Du bist ja einfach
das
der Mike.
Ist das Blöde,
alle,
wenn man
sterbt alle Records.
Ja, das hat damit angefangen, dass ich früher halt als Kind nie so einen Spitznamen hatte. Weißt du, so Leute, die so längere Namen haben, wie Philipp zum Beispiel, kann man ja wunderbar mit Phil abkürzen.
Ja,
oder so irgendwas. Und Mike, da gab's halt nie Abkürzungen dafür. Und ich habe mir dann irgendwann mal so einen eigenen Spitznamen gegeben, der war aber auch sehr unkreativ.
Ja.
Ich hieß nämlich meistens dann, also andere Leute haben aufgrund meiner Größe immer schon der Lange zu mir gesagt. Und irgendwann habe ich gedacht, ich mache mir mal selber einen Spitznamen und habe einfach die zwei ersten Buchstaben von Vor- und Nachname genommen. Und das wurde dann Mila. Dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass das ja eigentlich ein Mädchenname ist. Und das war dann auch wieder, ja, irgendwie unpassend so. Aber viele Leute im Saarland kennen mich hauptsächlich unter dem Pseudonym Mila. Andere wiederum nur als Andreas. Und ich finde das eigentlich ganz lustig, weil das immer auch für Verwirrungen gesorgt hat. Wie zum Beispiel, ja, ich habe gestern den Andreas getroffen. Und man fragt gegenüber, hä, wer? Ja, hier, XYZ. Ja, aber der hieß doch Mike. Nee, der heißt doch Andreas. Das ist, ich fand das immer sehr lustig, mit Namen zu spielen. Und gerade als Punk braucht man natürlich einen Kampfnamen.
Ja, das ist klar. Und das ist ganz wichtig.
Ja.
Aber den Spitznamen an sich gibt man ja sich
und Andreas
nicht selber.
War,
also außer als Punk. Da darf man sich selber auch einen Spitznamen geben. Als Punk darf man sich einen Punkernamen geben, aber eigentlich einen Spitznamen kriegt man von außen.
Und Andreas
oder nicht?
Andreas Enzlin kam halt daher damals, dass das so, als diese Social Medias groß wurden, wie zum Beispiel Wer kennt wen oder damals MySpace oder dann irgendwann halt Facebook. Es war ja so, dass, also gerade so ich als Punk habe immer dann schon Leute beleidigt im Internet. Und da die natürlich nicht wissen sollen, wer hinter dem Arm, also wer das dann war, der sie da aufs Tiefste beleidigt hat, habe ich mir natürlich ein Alias überlegt. So, dann natürlich noch irgendwas, was irgendwie so mit Links zu tun hat, nämlich Andreas Bader und Gudrun Enzlin gemischt, und dann hat man dann Andreas Enzlin.
Ach so.
Allerdings war ich natürlich, ja, es hat nichts mit Mike Enzlin von Zimmer 1408 und Stephen King zu tun. Ja, nur dann war ich halt so blöd und habe Enzlin nur mit einem S geschrieben, deswegen.
Stimmt.
Also es gibt 20 Meta-Ebenen sozusagen.
Okay,
und,
aber genial, ja, weil darauf wäre ich ja gar nicht gekommen. Andreas Bader, Gudrun Enzlin, ja, weil Enzlin nur mit einem S geschrieben. Also hättest du dich jetzt Andreas Meinhof genannt, dann hätte ich,
genau,
also wäre die Assoziation, also irgendwie klarer irgendwo, aber.
Ja. Nee, und damals war das noch gang und gäbe, dass Arbeitgeber bei Social Medias gucken, so, was macht Person XY denn da? So, und wenn ich dann irgendwie freitags und samstags irgendwie feiern war und montags nicht im Dienst erschienen bin, dann hat man dann geguckt, so, ja, okay, ist der gerade online, hat der heute schon was gebraucht? Und das wurde einem ja dann auch negativ ausgelegt. Also zumindest kenne ich das. Ich habe es nie erlebt, weil ich halt, wie gesagt, immer unter falschem Namen überall unterwegs war.
Ja.
Und das hatte auch das Gute dann, dass die ganzen, sage ich jetzt mal, Normalos in meinem Umfeld nicht wussten, dass ich das bin. Da musste ich die da auch nicht annehmen und musste mir dann auch nicht deren Poster angucken. Und ich habe dann immer gesagt, nee, ich bin da nicht und nee, brauche ich nicht und ja.
Ja, wieso? Obwohl,
das ist praktisch gewesen.
Wobei diese Pöbel-Ossi-Boomer, die haben ja alle, die sind ja alle mit Klarnamen auf Facebook und schreiben dann hier,
ja und die
aufhängen.
Die können das ja viel besser, als ich das je konnte, weißt du? Ich habe dann ja versucht, immer noch so ein bisschen so einen Witz reinzubringen oder so und die haben mir das schon malig gemacht, so ein bisschen. Das stimmt leider.
Ja, danke. Aber war beleidigend früher im Internet so schön. Aber,
ja, ich fand das immer super.
Ja, gut. Also mein Hobby war das nicht, aber ja.
Gut.
Und wie gesagt, heute begeht man sich auch in sehr.
Man konnte die Leute immer so schön hin das Licht führen.
Ja, aber
ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Punkt.
Gut, egal. Auf jeden Fall, einer deiner Alias ist ja auch Schlappi, ne?
Genau.
Ja, weil du hast ja das Sterbt alle, der du bist,
genau,
ja auch schon Dauergast. Genau. Und
danke dafür noch.
Ja, genau, aber das ist jetzt eine öffentliche Folge, du warst auch schon mal öffentlich hier und das Label heißt ja Sterbt alle. Ich sag's nochmal, nicht, dass es Verwechslung gibt, es ist nicht, das bezieht sich nicht auf den Song von Hammerhead, sondern auf den Song Und so stirbt alle von Tommy Stumpf, der sehr, sehr geil ist, der sehr, 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 sehr gut ist, tatsächlich. Gestern nochmal gehört, Tommy Stumpf, egal ob bei KFC oder als Solokünstler.
Tommy Stumpf.
Großartig. Leider zu früh von uns gegangen, vor 3 Jahren, glaube ich, mit Mitte 60 gestorben, zu jung auf jeden Fall.
Ja.
Genau, und du
Ja,
bist
der
ja
hatte auch
Kassenärztin.
irgendwas, hat, glaube ich, Krebs, meine ich.
Ja, so viele Punkrocker werden halt nicht alt. Das ist leider so. Ne? Also Martin Witte ist
Ja.
auch vor nicht so langer Zeit gestorben. Aus Hamburg.
Ja, der ist auch, glaube ich, wie alt war denn der? Hatte der die 60 schon? War der über 60?
Ja,
Der müsste
Anfang
so an die
60,
60 gewesen sein, glaube
63, glaube ich. Ja, der
ich.
war bei Witte XP und auch, wo war der noch? Hat in 1000 Bands gespielt auf jeden Fall. Für den 80ern.
Der war bei 100 Bands gespielt.
Ja.
Napalm, ganz früher bei Frankenstein war er, glaube ich, auch bei Razors. Ja, bei allen Hamburger Bands hat er mitgespielt früher.
Ja.
Rest in Power.
Rest in Power, aber genau, ich wollte nochmal Hamburg und Schlappi, gute Stichworte, weil du machst ja auch einen Label-Podcast unregelmäßig. Ich empfehle den aber trotzdem, weil die letzten beiden Folgen, die habe ich mir jetzt angehört, die sind relativ zeitnah beieinander erschienen. Ich glaube, die Folge davor kam, da war Vorweihnachtszeit und dann erst im April wieder zwei Folgen. Und zwar die eine Folge kam raus, weil ihr gerade mit dem Label Sterbt alle, also das ist ja zwei Labels, ne? Sterbt alle und Last Exit Records. Genau,
Genau.
Sterbt alle ist gerade von der Hamburger Punkband Platzangst, so ein, ja, was ist das eigentlich? Der gesamte Backkatalog. Also
Genau. Die haben ja
Lieder, die
nicht viel
spielen.
gemacht. Es gibt,
Genau.
es gab so ein paar Samplerbeiträge, unter anderem auf dem legendären An der Waterkant Sampler bei Weird System.
Ja, Entschuldigung, oh,
Davon sind
Waterkant-Hits. Waterkant-Hits, tut mir leid, der Klugscheißer. Waterkant-Hits und der
ja.
Song heißt An der Waterkant. Super Song. Super Song.
Richtig, ja. Da war ich, ja, 80, meine ich, war das. Und das habe ich auch im Podcast erwähnt, also haben die auch im Podcast drüber gesprochen. Die hielten das für eine sehr schlaue Idee, einfach nur 20 von diesen Tapes zu machen und an, glaube ich, zwei Labels zu schicken. Und den Rest haben sie dann, glaube ich, verschenkt. Und sie hielten das für eine gute Idee, mit der Band rauszugehen und einfach das so zu machen, dass keiner sie irgendwie kennenlernt über Tapes.
Ja,
Also die Idee war, mit
gut.
diesen zwei Tapes, die man an Plattenfirmen geschickt hat, kommt der Plattenvertrag zustande und dann läuft's. Und man hat aber nie gedacht, dass man irgendwie 200 Tapes mal irgendwie herstellen lässt, um die zu verkaufen. Und deswegen war das Tape sehr gesucht. Es waren auch, wie gesagt, nur, glaube ich, 15 oder so je richtig im Umlauf. Und ja, was lag da näher, als dann 40 Jahre später das Ganze mal auf Vinyl zu packen, zumal die Songqualität für ein Demo damals richtig gut war. Also man kennt das ja von anderen Bands, dass das halt so ein unhörbares Gerumpel ist, was man da so
Ja.
als Demo verkauft hat. Aber die hatten damals schon sehr gute Aufnahmen gehabt. Und das hört man der Platte jetzt auch an, auf jeden Fall.
Genau, ich hab's, du hast mir ja zugeschickt, vielen Dank. Ne? Ich habe es mir natürlich angehört. Ich kannte auch nur diese beiden Sampler-Beiträge von diesem legendären Waterkant-Hit-Sampler von 83. Das sind aber die besten Songs auf dem Sampler. Wir haben uns ja auch schon ausgiebig auf Patreon auch über Hamburg Punk, 80er, 90er bis heute auch ausgetauscht. Das müssen wir jetzt nicht nochmal alles machen, aber diese Platzangst, also. Es ist jetzt, also man muss nicht jede 80er Jahre Keller-Combo irgendwie als legendär betiteln, weil das war ein Platzangst nicht. Aber ich habe die Folge gehört, die du mit denen gemacht hast. Ja, die gibt es ja wieder, ne? Und ich glaube, das sind die beiden Urmitglieder, ne? Die anderen Musiker sind, glaube ich, wahrscheinlich neu dazu.
Genau, der
Also ich fand es interessant, was die danach
Scholl
halt
oder
alles noch gemacht
Jason.
haben.
Ja, das gab immer wieder. Ja, die waren, lass die mal jeder irgendwie noch 5, 6, 7, 8 Bands gehabt haben.
Ja, aber durchaus
Und
auch Bands, die
ja,
man
das
auch
war
kannte.
schon,
Also.
ja, also Scholl hat ja dann Bronx Boys gemacht, unter anderem hier in den 90er, early, nein, jetzt sind die 2000er, hat das nicht mehr gereicht. Ich glaube, 98 haben sie sich aufgelöst oder so. Das war, glaube ich, so das Projekt, was so ein bisschen größer dann halt auch wurde. Also quasi Body Count auf Deutsch. Und ja, was so richtig groß geworden ist, leider keine von den Bands. Das ist ihnen leider verwehrt geblieben.
Ja.
Ja, und Jason hat auch diverse Bands gemacht. Die bekannteste dürfte Rubbermaids gewesen sein, wo er
Genau, ja
mitgespielt
klar.
hat.
Ja.
Und
Dieses schreckliche Rubberslang-Konzert.
heute hat er
Nicht
so
wahr,
ein
war.
Trio, Senkrechtstarter heißen die, da ist auch der in Lübeck, ne?
Ja,
War das?
genau. Das war, wo ich
Du
bekifft auf
dich
dem
damals gesehen hattest,
Rubberslang-Konzert
ne?
war.
Ja.
2004. Ja, das war furchtbar.
Genau, aber da war er Gott sei Dank nicht dabei. Da hatte er
Ja.
rechtzeitig den Braten gerochen und hat sich da dagegen entschieden, da teilzunehmen.
Gut.
Und
Ehrt ihn.
genau, die neue Band von Jason heißt übrigens Senkrechtstarter. Da spielt der Basser von Restmensch, früher Neue Katastrophen, falls ihr
Ja, klar, neue Katastrophen,
das noch
Degowski-Beat,
was sagt.
großartig, großartig. Und Bauzaun und so, großartig, klar.
Ja, richtig geile Band gewesen. Genau, Neue Katastrophen fand ich irgendwie damals ziemlich geil, als die Platte rauskam. Und ja, Restmensch sind ähnlich gut, weil es auch fast dieselbe Besetzung ist. Ich glaube, der Sänger oder der Gitarrist sind anders, da lege ich mich jetzt nicht drauf fest, aber ja, super Band gewesen und genau. da geht es jetzt weiter. Die Band hat dann auch 2017, 2018 nochmal ein Album eingespielt bei eben Martin Dritte, da hat er auch ein Studio gehabt. Und ja, da gibt es halt auch Aufnahmen, ich habe sie schon gehört, die sollen auch irgendwann noch veröffentlicht werden bei uns. Das Problem ist leider, dass von den 10 Songs, die da aufgenommen worden sind, 5 Songs auch auf dem Demo waren. Und das jetzt irgendwie auch so ein bisschen Quatsch ist, da quasi die Songs, die auf dem Demo drauf sind, was vor kurzem rauskam, direkt zeitnah nochmal als Neuaufnahmen rauszuhauen. Und ja,
Ja, dann
aber
warte
das
einfach nochmal 40 Jahre und dann ist das verschollene Album
genau.
und Platzangst.
Genau. Und die Band hat sich jetzt, ist sich jetzt gerade dabei, wieder zu reformieren. Also gerade im Zuge von dieser Wiederveröffentlichung hat Scholle auch wieder Bock gekriegt. Und er lotet halt gerade aus, wer da mitspielen kann. Und ja, das ist ja immer so ein bisschen offen gewesen, wer da gerade dabei war und wer nicht. Und ja, mal gucken, was da passiert noch.
Also auf jeden Fall eine in den 80ern eine der wenigen auch unter anderem female-fronted Punkbands aus Hamburg. Also die hatten ja
Genau.
eine Sängerin, also zweistimmig, ne? Und
Genau. Die Frau ist dann auch später die Ehefrau von Scholle
ach,
geworden.
ist das nicht um Punkromantik? Ist das nicht schön?
Ja, auf jeden Fall. Die Story wird auch im Podcast erwähnt und da
Ja.
ging mir schon das Herz auf.
Ja, da geht aber das Herz auf. Genau. Also deswegen Empfehlung auf jeden Fall. Ich empfehle das sich anzuhören, weil das nochmal, also ich meine, diese ganze Slime-History, Punk-History, Hamburg, Slime und die größeren Bandnamen wie Razzia und so, das kennt man ja irgendwie alles. Und aber so diese, es gab ja auch so eine Szene, die sich dann wirklich nur, also um diesen Waterkant-Hits-Sampler quasi geschart hat. Und da waren ja diverse Bands, die alle untereinander auch sich kannten. Und ein Punk hatte 10 Bands und die sind aber alle so underrated. Also so Leute, die sich damit viel beschäftigen, kennen das halt natürlich, aber so andere Bands, die so auch alle, es sind irgendwie so ein, also ich weiß nicht, ob das alles ein selbes Umfeld war, aber es sind ja so diverse Bands, die heute niemand mehr kennt. Und dazu gehört ein Platzangst halt auch, so, oder andere Kombos wie E605 oder Knallschoten oder Mondial.
Ja, von E605 habe ich den ehemaligen Gitarristen jetzt vor kurzem aufgetrieben.
Ja.
Bei denen war genau dasselbe. Die hatten ein Demo-Tape, diese 2 Songs auf dem
Genau.
Waterkant-Sampler und danach haben sie sich, glaube ich, umbenannt und Glamrock gemacht.
Glamrock Mitte der 80er, auf jeden Fall würde ich auch sagen, das war der heiße Scheiß so. So,
Ja,
T-Rex war klar, großes Ding in den 80ern. Ja,
hat bei
gut.
denen aber leider nicht funktioniert und
Ja,
ja.
komisch. Naja, auf jeden Fall, aber mach das doch. Also treib doch diese ganzen alten Leute auf, das sind ja alles alte Männer mittlerweile, und zwing die einfach noch ihre im Keller verschimmelnden Demo-Tapes nochmal auf Vinyl rauszubringen, und dann machst du mit jedem von denen eine Folge. Und dann erfährt man nochmal in diesen Part der Hamburg Punk History, weil da ist, wie gesagt, da weiß man nicht so viel drüber. Im Gegensatz
Ja,
zu
bei
allem, was
E605
Dirk
habe
Jura
ich.
erzählt hat.
E605 ist genau das geplant. Also, die haben ja auch dieses eine Demo-Tape und da will ich sowas Ähnliches machen. Aber ja, dafür müsste man mich erstmal zurückrufen.
Ja, ich kenne das. Anfragen rausschicken und dann wird nicht geantwortet. Das macht mich mal über nervös und wütend und traurig auch ein bisschen. Nein, die meisten
Ja,
Menschen
wenn's.
sind ja lieb und antworten.
Ja, ich sag mal so, die Erfahrung hat gezeigt, wenn irgendwo noch eine Mark zu verdienen ist, dann melden sich die Leute ganz schnell. Und dann melden die sich halt auch sehr oft.
Ja, gut. Wobei, also ganz ehrlich, wir hatten das ja auch mal als Labelbetreiber, da ist jetzt mit so einem Markt zu verdienen, ist da jetzt nicht so viel, ne? Also, weil ich finde, also wir reden natürlich jetzt auch über das Label und über die aktuelle, also die kommende Veröffentlichung, weil das ist so, ich habe da auch dazu, hast du ja eine Folge gemacht mit deinem Labelkollegen, also der auf jeden Fall auch mit dem Mind the Gap Fanzine, also einer der Herausgeber des Mind the Gap Fanzines aus Hamburg.
Genau.
Genau, ich glaube, jetzt betreibt das zusammen das Label oder so.
Genau, der Gierfisch, also es war mit dem, das, der Podcast war mit meinem Kumpel Gierfisch von Mind the Gap. Kenner behaupten, dass das die ein und selbe Person ist wie der Typ, mit dem ich das Label mache, aber
Ach so.
ja, da man sich
Man
im
weiß es
Podcast nicht
nicht.
so gut selbst interviewen kann, ja, muss man das so ein bisschen verschleiern.
Ja, klar. So wie du mit deinen 1000 Namen.
Genau.
Aber ich schaue alles. Auf jeden Fall habt ihr da auch über den kommenden But Alive Tribute Sampler gesprochen. Für immer 16. Der
Genau.
kommt bitte mal raus. Auf Vinyl. Durfte ihn heute vorab hören. Das hat mich auch gefreut, weil But Alive ja durchaus auch eine Band war. Über die haben wir haben ja, als im Februar in Leipzig warst, hatten wir ja diese Schlachtrufe BRT-Folge gemacht, wo wir uns über 90er Deutschpunk ausgetauscht haben. Und Bud Alive gehören auf jeden Fall mit zu den mit Abstand besten Bands der 90er Jahre. Obwohl mir manchmal dieses Politmoral-Aposteltum von Markus Wibisch auch auf die Eier geht, aber trotzdem haben die halt einfach, also die haben halt Gassenhauer geschrieben, und im Gegensatz zu diesem Parolengedresche von Bands, die auf Schlachthofe BRDs haben da drauf waren, haben sich Battlelife auf jeden Fall sehr wohltuend davon abgehoben. Und ich finde, viele Sachen sind auch gut gealtert, manche natürlich nicht so, weil die halt im Kontext der Zeit halt entstanden. Oder auch so Einflüsse, die damals so das gewisse linksintellektuelle Specs-Lesermilieu total gutiert hat, wie so Hip-Hop. Das haben die auch eingebaut. Das wirkt natürlich heute ein bisschen peinlich, wenn man halt so heute Hip-Hop kennt. Aber damals Anfang der 90er oder 93, 94, als die auch so New Idioten machen, Führer ist ein Hip-Hop-Song gemacht haben. Ja, das wirkt halt heute so ein bisschen cringe, aber damals war das, gehörte das irgendwie ein bisschen mit dazu, aber das ist so ein bisschen sehr der Zeit verhaftet natürlich. Aber auf jeden Fall, ich fand die Folge ganz gut, weil da musste ich doch selber, ich hatte ja auch mal ein Musiklabel, allerdings war das ja ein reines Digitallabel und da ging es auch um elektronische Musik und nicht um Punk. Ich musste auf jeden Fall an so ein paar Sachen auch denken, wie zum Beispiel dieses Leuten hinterherlaufen, wenn man einen Sampler machen will. Bei euch ist das ja noch viel schlimmer, weil erstmal, ihr bringt ja physische Tonträger raus. Bei uns war das damals ja alles rein digital. Wir haben ja nie ein Vinyl gepresst oder so. Aber ihr bringt ja physische Tonträger raus. Der ganze Prozess ist ja viel, viel länger. Und dann halt, also, ja gut, wenn dann eine Band wie Platzangst halt noch ein altes Demo-Tape hat, dann sind die Sachen ja da, aber halt bei einer Band, die dann, ich meine, wahrscheinlich ist es jetzt auch nicht so bei euch wie bei BMG oder Sony, dass ihr dann sagt, so Abgabetermin dann und dann, ansonsten streichen wir die Promo oder es gibt 10.000 Euro weniger vorab irgendwie, sondern ja, so ein bisschen, ja gut, es gibt ja keinen Druck in dem Sinne, weil niemand verdient was.
Wir haben es mit Deadlines versucht, aber ja, wenn man den Bands nichts groß in Aussicht stellt, was man dafür bekommt, dann ist das immer so ein bisschen drohen, ohne halt wirklich was in der Hand zu haben. Und gerade in dem Fall hat sich das jetzt wirklich über 4 Jahre fast gezogen, wo ich auch fast schon den Verstand verloren hätte dabei, ja, weil es ist wirklich, ja, also man muss dazu sagen, Kirfisch hatte halt auch so Ideen, die er da gerne umgesetzt haben wollte, was die Bandauswahl angeht. Und dann geht das von der ersten Anfrage zu, ach nee, wir haben gerade keine Zeit, wir gehen jetzt in nächster Zeit sowieso nicht ins Studio, wäre zu viel Aufwand, über, ja, dass da komplette Projektteile zusammengebastelt werden, wie zum Beispiel, ja, XY will was machen, frag doch mal den und den, ob der noch dazu was beisteuern will, wie zum Beispiel ein Gitarrensolo oder eine Strophe einsingen will.
Ja.
Und das hat den Prozess dann nochmal so ein bisschen verlängert an manchen Stellen. Ich habe natürlich auch Bands, die waren innerhalb von 2 Wochen fertig damit und haben abgeliefert, aber ja, die meisten Sachen haben dann doch noch sehr viel Zeit in Anspruch genommen und ja.
Ja, wir hatten damals immer mit dem Label so eine alljährliche Compilation gemacht, die, also 4 Jahre gab es das Label und dementsprechend haben wir 4 Label-Sampler rausgebracht mit den Artists, die bald bei uns regelmäßig veröffentlicht haben. Meistens waren das ja nur EPs, weil elektronische Musik machst du in der Regel kein Album. Also Techno-Alben, das ist halt schwierig. Meistens sind das halt 4-to-the-floor-EPs mit 4 Tracks, also ein Track und dann gibt es 3 Remixe davon. Das haben wir halt viel gemacht. Und einmal im Jahr haben wir halt so eine Label-Compilation gemacht und das war auch so, im Februar sollte die mal rauskommen. Im ersten Jahr kam die auch im Februar raus, im zweiten Jahr dann im März, im dritten dann im April und im vierten Jahr dann im Juni und diese Deadline verschiebt sich dahin, weil der Pool an Künstlern wurde natürlich auch immer größer und dann musste man natürlich auch viel mehr Leute irgendwie zusammenhalten irgendwo, den Leuten immer hinterherrennen. Mhm. Dann hatte der eine auch schon nach 2 Tagen. Weil bei elektronischer Musik ist ja auch, das kannst du ja zu Hause produzieren. Du hast ja dann quasi den Wunsch, das ist ja der Vorteil davon. Kannst du zu Hause ja alles mit Ableton machen. Aber bei Punkrock ist das halt ein bisschen schwieriger, weil ihr habt ja auch kein Studio. Das ist ja nicht so wie bei AGR in den 80ern, dass die Bands nach Berlin fahren und sind sie bei Harris Jones im Studio. Oder damals wie Herbert Egold von Rockorama dann irgendwelche 16-jährigen Asselpunker abgeholt hat. Und dann hat er den dann irgendwie in so ein Studio gesteckt mit so einem dicken Hippie und dann musste das als One-Take aufnehmen. Das ist halt alles aufwendiger, aber ihr habt ja nicht mal das. Also das heißt, wo gehen die Bands dann hin eigentlich? Wo machen die das?
Also ich sag mal, im Optimalfall.
Müsst ihr dann selber ein Studio mieten oder bezahlt ihr denen das? Oder wie läuft das?
Nee.
Wenn du die Geheimnisse preisgeben willst.
Ja, also es gab... Darf ich eigentlich sagen, aber es gab 1-2 Leute, die haben natürlich ein bisschen mehr Zeit und Energie investiert als andere. Es gab ein paar Bands, die haben das wunderbar im Proberaum aufnehmen können. Bei ein paar Künstlern war der Anspruch ein anderer. Die haben das dann natürlich professionell gemacht. Mhm. So, da hat man dann halt geguckt, ja, was ist es für ein Künstler? Kommt die Kohle, die man investiert, über, sage ich jetzt mal, Digitalverkäufe oder Streaming halbwegs rein wieder? Und dann hat man das halt so auch gewegt, ne? Also wir haben schon Geld in die Hand genommen, aber wir haben jetzt nicht jedem da irgendwie ein Budget zur Verfügung gestellt, weil ja, wenn du einen Sampler presst, selbst wenn du da 1.000 verkaufst, das nimmst du ja nie wieder ein.
Nee.
So, und viele Leute haben es dann, weil sie gerade was aufgenommen haben, dann mit aufgenommen einfach. viele Leute haben noch zu Hause so ein Heimstudio und haben sich dann die Spuren hin und her geschickt. Das gab's auch. Also es war so von allen Produktionsweisen war irgendwas dabei. Und ja, so ist es dann halt auch gekommen. Man hört das dem Sampler auch so ein bisschen an. Also es gibt halt Songs, die sind halt im Proberaum aufgenommen, die klingen auch nach Proberaum. Es gibt dann aber auch wirklich so High-End-Produktionen, wie zum Beispiel der Song von Culture, von Antilopen Gang. Das ist dann halt wirklich so ein Song gewesen, wo dann halt auch wirklich im Studio professionell alles gemacht wurde und das hört man auch auf jeden Fall.
Ja, ich muss auch tatsächlich sagen, ich finde, das ist auch der beste Song auf dem Tribute-Sampler. Aber ich habe aber schon gehört, du magst das nicht, wenn dann Leute schreiben, ey, die Version ist scheiße oder so. Und anscheinend wurde das wohl auch überkommen. Ja, diese scheiß Punkrock-Konnoisseure, die also nichts anderes akzeptieren. Ja, aber also mit Koya jetzt anzupissen, ich meine, das ist ja im
Ja.
Herzen, liebe Grüße. Das ist ja ein bisschen schmalspurig.
Ja, das hat man ja oft, dass die Leute denken, dass ihre Meinung bei uns als Kunde was zählt. Und
Ja,
ja.
genau. Weil sie im Internet rumpöbeln.
Genau. Ich
Ja,
höre mir das ja
genau.
auch alles an, gehe dann auch drauf ein, weil das triggert natürlich dann auch die Reichweite, ne? Weil wenn man viel interagiert, wird es auch anderen Leuten ausgespielt. Von dem Standpunkt her ist es natürlich super, aber wenn man dann ja den fünften Kommentar dazu liest, ja, dann find's halt nicht cool. So, ich find's
Ja, aber niemand
mega,
interessiert
dann
deine
ist
scheiß
ja.
Meinung, Alter.
Ja,
Wenn du halt
genau.
anonym ins
Also
Internet rotzt, auf YouTube oder so.
ja.
Das ist so wie Amazon-Rezension oder was. Also niemand interessiert das halt.
Ja, leider war der Karton kaputt. Das Produkt an sich war gut, eins
Ja,
von 5 Sterne.
genau. Ja, oder halt gar
Ja.
nichts zum Produkt schreiben, sondern nur so, Lieferung war schnell und pünktlich.
Ja.
Fünf von 5 Sternen. Ja, wie ist das Produkt? Ja, das ist eine
Ist
sehr
egal,
gute Rede.
Hauptsache ist es schnell da.
Ja. Hast du es auch, dass dir Leute so Sprachnachrichten schicken? Also so Leute, die du nicht kennst oder so, die sagen dir, ey, Andreas oder Schlappi oder Mike, den Song finde ich richtig scheiße oder so. Hast du das auch so?
Das kommt sehr selten vor. Also
Ja.
generell haben wir
Ich liebe
unsere
das.
Kundschaft
Wirklich.
dahingehend, glaube ich, ganz gut geschult.
Ja.
Da Leute, die neu dabei kommen, die wissen das natürlich noch nicht. Die muss man dann auch ein, zweimal zurechtweisen, so, aber die verstehen das dann auch ziemlich schnell.
Ja, das ist gut.
Und ja, auch hier bei den Bestellenden ist halt auch nur wichtig, dass die Ware innerhalb von 24 Stunden da ist nach Bestellung. Ansonsten ist denen auch das meiste egal.
Das bestellen die auch so per Sprachnachricht dann.
Nee. Also es gibt Leute, ich biete im Shop nicht aktiv an, per Überweisung zu bezahlen, weil ja, es gibt PayPal, holst dir halt oder frag einen Freund, das zu bestellen, das Zeug, weil wenn du halt Überweisung machst, dann hast du, sagen wir mal, du bringst jetzt ein Album raus, wie zum Beispiel dieser Battle Live Sender, dann hast du von 200 Bestellungen hast du 50 Leute, die sich sagen, ach, ich habe gerade nichts auf dem PayPal-Konto, ich mache das per Überweisung. Und dann bestellen die und vergessen dann zu überweisen. Dann muss ich mich zu Hause hinsetzen, muss denen eine E-Mail schreiben, hey, wann überweist du denn das Geld? Das ist ein enormer Zeitaufwand für mich, das alles zu verwalten. Und das macht unterm Strich, würde mich das zu sehr abfacken. Und deswegen können die Leute nur mit PayPal zahlen. Es gibt natürlich Leute, die fragen freundlich, so, die schicken mir in einer Mail ihre ganzen Daten, ihre Artikel, die sie haben wollen. Und dann sage ich, ja, okay, da kann ich mal separat eine Rechnung erfassen und die dann überweisen lassen. Aber das ist wirklich ganz, ganz selten, dass ich das zulasse. Ich habe auch schon zu Leuten gesagt, ja, dann hast du halt Pech gehabt, dann kriegst du die Platte halt nicht. Weil, wenn du halt wirklich Sachen hast, wo viel Bestelltraffic drauf ist, du kannst da nicht auf jeden einzelnen eingehen, so leid es mir tut. Aber, ja.
Ja, man muss sich Kunden auch ein bisschen erziehen, ne? Aber in der Regel
Ja.
benehmen sich die meisten Leute ja. Also.
Wir sind ja zum Glück nicht auf manche Leute nicht angewiesen, sage ich jetzt mal. Es gibt viele Zaungäste, die dann so ein Produkt kaufen und danach nie wieder, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, ich meine, wir schreiben ja auch immer schon rein, Bestellung jetzt und Veröffentlichungstermin ist wegen mir in dem Fall der 15.05. Dann bestellen die Leute Mitte April und fragen mich Ende April, wann kommt denn eigentlich meine Platte, die ich bestellt habe?
Ja, am 15. Mai.
Ja, aber statt dass man dann nochmal im Shop guckt, wo man bestellt hat, weil man denkt, ah, vielleicht habe ich da was übersehen oder vergessen. Ich gucke mal im Shop nach. Aber meistens wird dann zuerst eine Mail geschrieben, bevor man überhaupt seine eigenen Möglichkeiten zur Informationssuche ausgeschöpft hat. Ich weiß nicht, ob es vielleicht einfach so ein, ja, einfach so ein Connecten ist, so eine Connection-Möglichkeit oder dass man generell irgendwie Kontakt zu Leuten braucht. Aber das fällt mir in letzter Zeit auch sehr oft auf, dass die Leute einfach nicht mehr lesen, was sie da eigentlich stellen und wie das gehandhabt wird.
Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden dank TikTok. Also das ist halt, ja. Das macht auch vor älteren Punkrockern nicht halt. Das ist leider
ist
eine,
schlimm.
Ja, eine sehr negative Begleiterscheinung der modernen digitalen Gesellschaft. Ja, das ist leider so, ja.
Ja, und da werden dann Fälle bei PayPal aufgemacht, wo ich mich dann äußern muss, warum XY-Produkt noch nicht da ist. Und dann sage ich den Leuten so und so und dann kriegen die das nicht hin, den Fall wieder zu schließen. Das heißt, das Geld wird einbehalten und dann beschweren sie sich im Nachhinein, warum denn die Ware nicht kommt. Alles schon gegeben.
Ja, okay. Gut, aber trotzdem schlussendlich, die meisten Leute benehmen sich ja. Also
ja, zum Glück.
Genau, dementsprechend. Ja, aber gut, lass mal doch zurückgehen nach diesem nach diesem Bashing. Aber Butterlife Tribute Sample, der ist für immer 16, das ist ja einer der bekannteren Songs von Butterlife, der ist gleich zweimal drauf, zweimal gecovert. Einmal von Düsenjäger, die Band kennt man auch. Also es sind ja ein paar bekanntere Bands bei wie Inner Conflict, die gibt es auch schon ein paar, gibt's auch schon, boah, 2005 mal in Lübeck mal live gesehen im Fab Inner Conflict. Düsenjäger gibt es auch schon lange, ja, Kolja ist ja eh wahrscheinlich der bekannteste. Dann ist ja der Schwefel dabei, der früher bei Verlorene Jungs war. Der hört ja auch zu. Liebe Grüße. Und jemand von den Donuts. Und genau. Bitume kenne ich auch und jemand von Pasco spielt auch mit. So, ansonsten die anderen Bands kenne ich nicht, aber ich kenne ja auch fast nichts Aktuelles. Genau, also es sind auf jeden Fall schon ein paar bekanntere Sachen bei, aber natürlich ist die Frage natürlich, braucht man im Jahr 2026 einen Butterlife Tribute Sampler, weil die Band hat sich 1999 aufgelöst und es gab auch nie wieder eine Reunion. Und dann hat Miss Vibusch hat ja dann Ketka, ich weiß gar nicht, wann er die gegründet hat. Ketka gibt es ja auf jeden Fall noch. Also eigentlich würde man denken, ja, keine Ketka Tribute Sampler würde ja irgendwie mehr Sinn machen, weil die haben auch einen viel höheren Output. Butterlife haben nur 4 Alben, wovon eigentlich die meisten nur die ersten beiden Alben kennen. So. Zu Unrecht. Weil das Hello Endorphin ist ein sehr gutes Album, das letzte von 99. Aber die Hits sind natürlich auf den ersten beiden Scheiben drauf.
Das stimmt natürlich. Wobei ich persönlich für mich das dritte Album bevorzuge. Genau, das hat nämlich nicht so diese Spielereien drin wie die ersten beiden. Weißt du, bei den ersten beiden, da ist immer so ein komisches Metal-Schlagzeug. Das sind die
Hip-Hop-Einflüsse. Double Bass.
Ja. Genau, und bei dem dritten, das ist eigentlich, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, straighter Punkrock, schnelle Songs, gute Texte.
Ja.
Den ganzen anderen Kram brauche ich da schon fast nicht.
Ja.
Aber die Intention bei dem Sampler war, damals, als wir die Idee hatten, gab es die ersten beiden Alben, gab es weder bei Spotify, noch gab es die physisch noch irgendwo im Handel, weil die ja damals bei Weird System rauskam. Weird System ist jetzt nicht dafür bekannt, digital irgendwas zu machen oder Sachen nochmal neu aufzulegen, obwohl sie die Rechte hätten. Und dann dachten wir uns, hey, wenn wir jetzt diesen Sampler machen, mit Songs von den ersten beiden Alben, das kaufen die Leute und stellen sich das ins Regal, weil die ersten beiden Alben gibt's ja nicht mehr und das war so die grobe Richtung. So. Leider, ich habe es schon angedeutet, hat das ein bisschen länger gedauert mit dem Sampler und in der Zwischenzeit hat Grotel van Cleef, also das Label von Markus Wiebusch, die Rechte wieder bekommen und hat die ersten beiden Alben dann nochmal neu aufgelegt. So. Insofern kamen die uns dann doch wieder zuvor, aber ja, der Sampler ist fast ausverkauft, 14 Tage vor Release und ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen und ich glaube, da haben wir alles richtig gemacht.
Ja, das ist, glaube ich, bei der Größenordnung des Labels, glaube ich, ganz gut. Ne? Also, ja, keine große Auflage, ne? Also für ein kleines Independent-Punk-Rock-Label. Es gibt ja eh nicht mehr viele. Das hatten wir neulich auch mal. Ja. Es gibt halt noch so ein paar alt eingesessene Labels, die es halt schon ewig gibt. Aber viel machen ja auch nicht. Ich weiß nicht, macht Höni noch viel oder nee, glaube ich nicht.
Ja.
Nur so Distro-Sachen auf Festivals halt, ne? Aber bringt dann auch
was. Ja, Höni hat von so ein paar Platten, glaube ich, immer noch 2000 Leercover zu Hause, die er dann in hunderter Schritten manchmal nachpresst. Aber ja, so richtig viel Neues kommt da nicht mehr. Aber der ist doch umtriebig. Der ist viel auf Konzerten im Osten, verkauft da auch fleißig.
Ja, ich habe ihn gesehen bei Schleimkeim Ende letzten Jahres, kurz vor Weihnachten beim Schleimkeim und noch East-Punk-Festival. Da war er auch da und hatte seinen Platten.
Ja.
Stand.
Ja, ich glaube, das läuft auch zufriedenstellend. Also, ich sehe den ja auch öfters so mal in echt und ja, der ist so noch gut dabei und ja, freut sich immer über neue Veröffentlichungen, die er anbieten kann.
Ja.
Ja, lieber Karl.
Ja. Gut, ansonsten, ja, stimmt, Grauner Tell von Cliff, das ist natürlich, ja gut, das ist halt ein Indie-Label, ne? Also das ist halt, ich weiß gar nicht, was die da, ich weiß gar nicht, ich habe hier früher mit der Band Findus hatte ich ein bisschen mehr zu tun. Die hatten so ein, ich glaube, nee, die haben das ausgeschlagen, das Angebot bei Grauner Tell von Cliff aus zu veröffentlichen. Die wollten lieber auf ihrem kleinen, auf ihrem eigenen kleinen Indie-Label bleiben. Aber Grauner Tell von Cliff ist natürlich schon eine, ich weiß sogar, ich habe mich da diesen Backkatalog gar nicht, also ich war auch jetzt kein Ketka-Fan. Ich mochte diesen deutschsprachigen Hamburger leicht angepunkten Indie-Rock, mochte ich sowieso nicht so gerne. Also ich bin auch kein Ketka- und Tomte-Fan. Entschuldige, aber
ja.
Ist halt alles nicht so mein Ding. Aber ja, Grand Hotel von Cliff haben schon eine große, also eine
ja, die haben immer noch ein gutes Standing, aber die Zahl der Veröffentlichungen ist bei denen in den letzten 5 Jahren auch drastisch gesunken. Also früher haben die wirklich einmal im Monat irgendwas veröffentlicht, was dann auch, glaube ich, halbwegs gut lief. Aber im Laufe der Zeit ist das halt auch immer weniger geworden. So, die haben aktuelle Bands wie Adam Angst zum Beispiel oder Fjord, die dann auch, glaube ich, noch ein bisschen besser verkaufen. Ketka natürlich, klar. Tiest Uhlmann Solo, das läuft, glaube ich, alles. Aber von anderen Sachen haben die auch, glaube ich, immer so ein bisschen Abstand immer mehr genommen. So, die hatten ja auch das Problem, dass meiner Meinung nach, dass die viel aus so Indie gemacht haben, englischsprachigen. Und ich glaube, das waren so die Sachen, die dann wahrscheinlich auch mit Ausnahmen jetzt nicht so zufriedenstellend liefen, dass ich das irgendwie gerechnet hätte, aber ja, kann auch sein, dass ich da totalen Quatsch erzähle. Das ist nur meine Außenwahrnehmung zu dem Thema.
Aber ich müsste gerade, mir fielen gerade noch zwei weitere Hamburger Labels ein, die es auch schon eine ganze Weile gibt. Und zwar, also Tapete Records, da hatte ich ja den Carsten, Carsten Friedrichs, der bei Die Liga, die gewöhnlichen Gentlemen, ja, Gitarre spielt und singt. Der arbeitet ja bei dem Label und das ist auf jeden Fall, also die haben immer auf jeden Fall interessante Releases, weil Andreas Dora veröffentlicht da oder die machen halt, bringen halt alte Family Five Sachen raus oder Sachen, die halt, also die es halt Ewigkeit nicht mehr gibt oder so. Das verfolge ich durchaus mit, was die machen, aber zum Beispiel Audiolith. Also in den Nullerjahren kannte jeder Audiolith, weil die mit diesem Elektropunk in so Egotronic so losgetreten hatten, hat die halt so ein eigenes Trademark und das war ja schwer angesagt in den, vor allem in der zweiten Hälfte der Nullerjahre mit diversen Bands wie Frittenbude und ja, Egotronic halt und Saalschutz und die da alle released haben. Aber was macht, ey, Audiolith, keine Ahnung, was machen die? Also ist Feine Sahne, waren da drauf? Sind die da noch drauf? Ansonsten keine Ahnung, was machen die heute? Ich keine Ahnung. Weißt du, dass ich das Lieberins immer höchst unsympathisch fand früher, aber ich habe den auch seit fast 20 Jahren nicht mehr gesehen, aber gut.
Ja, ich kann vielleicht sagen, Lars Lieberins ist ein sehr netter Mensch, glaube ich, so ein bisschen zurück. Ich glaube, er ist so ein bisschen zurückhaltend und das sieht man ihm, glaube ich, so ein bisschen so oft als Arroganz aus, glaube ich. Das ist, glaube ich, so das Thema, das fällt mir öfter bei Leuten auf. Aber ja, Frittenbude sind da, glaube ich, vor 3 oder 4 Jahren ist der Vertrag da ausgelaufen. Die haben jetzt ihr eigenes Label, was über Warner vertrieben wird. Und ja, Frittenbude sind leider auch weg. Die haben auch jetzt ihr eigenes Label. Es kamen sehr viele neue Künstler dabei. Also, kennst du noch Pöbel MC zum Beispiel?
Ja, vom Namen, aber das war auch schon.
Ja. Das ist so eines der Zugpferde. Ja. Glaube ich jetzt so einiges, so eins, zwei, drei großen Zugpferde, die da noch sind. Waving the Guns sind noch da.
Ja.
Wobei die auch immer schon einen sehr starken Booking-Part hatten. Und ich glaube, das ist der Teil, der da gut läuft. Wo dann auch so Bands wie Alarmsignal oder Love Egg gebucht werden. Und ja, ich glaube, so als Label, ja, ist halt schwer heutzutage da was zu finden, womit man alle Kosten wieder reinspielt und wo auch noch ein bisschen was hängen bleibt.
Ja, es ist halt nur, digitale Releases bringen halt kein Geld. Ich weiß das ja selber. Wir haben das ja damals gesehen, die Spotify-Abrechnung, das war halt ein Witz. Also da kriegst du halt pro Stream halt nichts. Also wirklich nichts. Literally und nichts. Und das ist halt total undankbar, weil du kriegst ja, es ist ja auch automatisch so, dass du auch jedes Album sofort auf YouTube halt auch verlaufen streamen kannst. Also, dass sich Leute fühlen. Deswegen kommen ja Leute auch mittlerweile, wir hatten das glaube ich auch mal, du hattest mir mal gesagt, was die Ärzte heute verkaufen, um auf Platz 1 in die Charts zu kommen und was sie 1998 verkauft haben oder verkaufen mussten, um auf Platz 1 in die Charts zu kommen, das ist ja nicht mal annähernd vergleichbar. Deswegen sind da natürlich auch Bands, die eigentlich aus dem Indie-Bereich kommen, sind dann auf einmal in den Charts. Oder Slime, die hatten Chart-Erfolge jetzt. Die verkaufen, also ich weiß nicht, ich glaube Yankees raus, 1982 hat sich genauso viel verkauft wie das letzte, aber verspekuliere ich jetzt mal. Und trotzdem ist Yankees raus 1982 nicht gechartet, weil du damals ja wahnsinnig viele physische Tonträger verkaufen musstest. Heutzutage funktioniert das halt, wenn Leute 5000 CDs oder Vinyls kaufen, bist du halt auf, weiß ich nicht, Platz 15 in den Charts oder so. Ich weiß gar nicht, ob das Digitale überhaupt mitzählt, aber das ist ja eh ein
Das zählt mit rein tatsächlich. Also bei größeren Acts, gerade so im Hip-Hop-Bereich, war das auf jeden Fall bis noch so vor 1-2 Jahren so, hat das stellenweise irgendwie locker 60-70% ausgemacht. Also hast du dann so Vorab-Singles gemacht, wenn du ein großer Künstler bist, hast du mehrere gemacht, die haben da alle schon mit reingespielt. Also vorab Singles, wenn du jetzt 3 Songs vorab ausgekoppelt hast, die irgendwie 5 Milliarden Streams hatten, so, hat das schon in die Wertung mit reingezählt. Und wenn du dann noch 20.000 Boxen für 100 Euro jeweils verkauft hast, dann war das eine ordentliche Summe, die da halt reingespielt wurde. Und je nachdem wurde das halt gewertet. Und das einzige Problem ist jetzt halt, also wo du es auch erwähnt hast mit dem Digitalen, du hattest halt damals noch das Glück, dass selbst wenn du nur wenige Streams hattest oder da wenig hängen geblieben ist, dass es halt wenigstens noch gezählt wurde. Seit über einem Jahr hat Spotify nämlich so eine Regel eingeführt, dass Sachen nur noch ausgezahlt werden, wenn sie im ersten Jahr die 1000 Streams knacken. Also alles über 1000 wird dann monetarisiert und alles darunter wird einbehalten. So. Ja. Das heißt, für viele Bands lohnt sich halt, das noch nicht mal da hochzuladen, sonst machen sie nämlich Verlust. Aber
ja, andererseits musst
sie müssen es natürlich machen. Ja, du musst es halt machen.
Ja.
So, du bist halt sehr abhängig davon und leider hat es trotz den ganzen Skandalen, die es um Spotify gab, kein Mitbewerber geschafft, irgendwie die Marktmacht an sich zu reißen in Deutschland. Also man könnte ja meinen, als rauskam, dass der Yasser Daniel Eck auch irgendwie in Waffenfirmen investiert hat, etc. pp. Oder da auch jetzt irgendwie Werbung für die ICI geschaltet wird in den Staaten, dass die Leute sich da alle abwenden von und, keine Ahnung, so Tidal oder Deezer wechseln. Aber das ist halt einfach 0,0 passiert. So klar, so ein paar Leute haben sich abgemeldet, ein paar Bands haben ihre Sachen da offline genommen, aber ja, mehr ist da nicht passiert.
Ja, wichtig ist aber natürlich, wenn dann so Scheißbands wie Fontaines DC, wenn die sagen, ja, aber wir sind weiter, bleiben auf Spotify, aber das darf aber nicht in Israel gestreamt werden. Genau. Also das ist dann ein starkes Statement. Also toll.
Ja.
Ist auch toll, wenn sich so Bands so engagieren.
Ja. Auf diese 20 Euro im Monat verzichten wir.
Ja, vor allem die Leute in Israel geben halt einen Fick drauf. Denn wenn man dann überhaupt noch diese Scheißbands hören will, dann hört man es halt über YouTube. oder über Deezer und Tidal. Dann ist das halt so. Oder man hört es einfach nicht mehr. Ist eigentlich die bessere Variante dann. Also, wenn sich Bands so arschlochmäßig benehmen, dann einfach nicht mehr hören. Ja, das haben zum Beispiel bei der Live nie gemacht, aber
Nee,
also, wobei, ich muss sagen, also diese ersten beiden Alben, ich springe jetzt ein bisschen, weil noch nicht alles ausgeführt habe, was ich zu Battle Life sagen würde. Die ersten beiden Alben, die ist für uns nicht, das ist ja ein absoluter Klassiker. Wann kam das raus? 93, glaube ich, ne?
Mhm.
Ja, und das ist halt wirklich, also auch der Titelsong für uns nicht, ich habe den, also das sind derart kryptische Texte auch teilweise, ich habe das auch nie verstanden, was meinen die? Habe ich Tierrechtler mal gesagt, ja, da geht es um Tierbefreiung in dem Song. Ich weiß es nicht, ob das Markus Wieberschmidt aussagen wollte. Kann man da reininterpretieren? Weiß ich nicht. Ich habe ihn nie gefragt. Vielleicht habe ich ihn mal irgendwann hier zu Gast oder so, dann frage ich ihn mal, was er damit eigentlich meinte. Aber trotzdem, das ist einfach ein Klassiker. So. Aber irgendwie war das so, ich fand, das war so ein bisschen der Beginn dieses intellektuellen Punks. Und dann später, also was auch so Jens Rachut gemacht hat, aber Jens Rachut war ja deutlich unpolitischer, die Songs. Aber das ist halt schon so vertrackte Texte, die sich nicht immer gleich erschließen. Es war so, es grenzte sich auch ab von dem Oi-Punk, der auch zu der Zeit aufkam und langsam groß wurde durch Bands wie Pöbel und Gesocks, ne? Es war auch nicht Hardcore. Hardcore war ja auch so, das haben ja auch alle Intellektuellen haben dann Hardcore gehört in den 80ern, in der zweiten Hälfte der 80er Jahre. Und es war aber auch kein Parolengedresche. Es war schon irgendwie was Eigenes. War, also ich weiß nicht, vielleicht assoziiere ich das auch falsch, aber irgendwie hängen auch Bands wie Turbostart, Muff Potter, die hängen für mich alle auch irgendwie unmittelbar auch immer mit Butter Life zusammen. Für mich ist das so ein bisschen die Kleinzelle von diesem ganzen intellektuelleren Deutschpunk, der schon einen politischen Anspruch irgendwo hat, aber halt nicht in so Parolengedresche fällt, obwohl Butter Life durchaus schon auch Parolen gedroschen haben, wie halt nur Idioten brauchen Führer. Aber
Ich glaube auch, Markus Wiebusch wollte nicht intellektuell wahrgenommen werden, aber ist dann leider doch irgendwie intellektuell geworden durch die Texte halt.
Ja.
Das ist, ja.
Ja, was sagst du, persönlicher Butter Life-Einfluss? Ich meine, als wir Punks wurden, gab es die gar nicht mehr. Also.
Ja, ich habe die für mich erst sehr spät erschlossen. Also ich kannte zuerst Kepka und habe mich dann quasi rückwärts an die anderen Sachen rangewandt. Ob das jetzt Randamplan waren, wo Markus Wiebusch ja auch 2 Platten mit veröffentlicht hat.
Mhm.
Oder dann halt Battle Life. Also es kam bei mir erst relativ spät. Ich glaube, ich habe mich erst mit so 22, 23 damit erstmal befasst.
Mhm.
Und ja, tatsächlich ist das eher so ein Gierfisch-Thema, sage ich jetzt mal. Das kann der 20 Stunden drüber Reden halten über seinen Battle-Life-Bezug. Da gibt es auch eine Folge, die wir letztes Jahr im Februar, glaube ich, aufgenommen haben. Das ist, glaube ich, die Folge 2 im Podcast.
Mhm.
Da geht er da auch auf, glaube ich, 1,5 Stunden wirklich drauf ein, was die Band für ihn bedeutet hat in den 80ern und wo auch seine Politisierung so ein bisschen damit zusammenhängt auch. Und ja, ich kann für mich nur sagen, gute Band ist auch eines der besten Sätze, die auf dem Tonträger gebracht wurden, auf dem letzten Bad Live Album Hallo Endorphin. Klar kannst du dich mal melden, halt nur nicht bei mir. Und
das ist auch das beste Waffe, ja, ne, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Ja, super Song.
Und ja, 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 mega Song und
eine Ode, ja, an die Arroganz. Hat,
genau, ja. Ja, wobei viele Leute ja auch sagen, Hallo Endorphin war im Grunde ja eigentlich das erste Kepka-Album, weil der Bruch halt zu den alten Platten dann halt auch sehr groß war.
Ja.
Und damals sich dann auch, als das Album rauskam, die Band auch kurze Zeit drauf aufgelöst hat und die ganzen Fans sauer waren und hätten sie damals schon das Internet gehabt, hätten sie da sicherlich ihren Unmut kundgetan.
Ich finde auch, ich bin Butterlife auch sehr dankbar für diese Textzeile, die ich großartig finde, weil man die auch wunderbar auf die heutige Zeit, also leider auf die heutige Zeit übertragen kann. Das haben sie natürlich geschrieben Anfang der 90er, zu der Zeit von Rostock dich nagen und Hoyerswerda und Mölln und Soling. Aber man kann das natürlich auch wunderbar, ja, traurigerweise übertragen auf diesen ganzen Mob halt, auf diesen antisemitischen Mob halt. Und zwar hier das aus dem Nur Idioten brauchen Führer, das ist nicht die Zeit der Birkenstockschuhe, all ihr Latzhosenträger, lasst mich endlich in Ruhe mit eurer gottverdammten paralysierenden Betroffenheit, der größte Feind der realistischen Menschlichkeit. Das ist nicht die Zeit der Hippies, sondern der Realität für weltfremde Träume, ist es längst viel zu spät. Und die größte Waffe der prügelnden Faschisten ist die Gewaltlosigkeit der frommen Pazifisten oder der prügelnden Islamisten oder so. Kannst du einfach nur austauschen. Also das ist im schlechten Sinne gut gealtert eigentlich. Also das, genau. Und das ist eine der besten Lyrics der des 90er Jahre Deutschpunks, obwohl das ja ein Rap-Song, ein Rap-Track halt ist, der, wie gesagt, aus Rap-Perspektive heute so ein bisschen unfreiwillig komisch wirkt, aber so war halt Hip-Hop 1993 halt. Was gab's da in Deutschland? Gab's da Fanta 4 überhaupt schon? Nee, gab's da Anarchist Academy, ne? Nee, nicht Anarchist Academy, ja, sondern doch, oder? Oder waren es
Advanced? Doch, Anarchist Academy gab's, glaube ich, seit 92, haben die, ja, sich, glaube ich, gegründet. Das waren somit die ersten damals, ja.
Ja, und Advanced Chemistry. Das, aber das,
genau.
Ja, okay. Sorry.
Ich verwechsel die auch mal.
Wenig oder? Davon. Torch nicht bei einem von denen dabei? Der war bei Advanced Chemistry, glaube ich, ne?
Bei Advanced Chemistry, genau.
Ja, okay, gut. Torch ist demnächst in
Leipzig. Anarchist Academy. Mit.
Echt? Da ging, glaube ich, weiß ich nicht, wer da noch hingeht. Also Leipzig, der ist hier in Leipzig mit, ich glaube, mit Styber Twins und Massive Töne und DJ Stywars. Also diese ganzen 90er Jahre Hip-Hop-Recken so aus, ja, Süddeutschland, glaube ich, ne? Großteils. So,
Heidelberg, ja.
Ja, die sind tatsächlich hier demnächst im Felsenkeller. Mal gucken, vielleicht gehe ich hin. Das wird auch wahrscheinlich auch ein Alte-Leute-Konzert. Die sind auch alle alt. So, ja, aber
60-Jährige in Baggy-Pants.
Genau. Ja, geil. Genau. Ja, ich weiß nicht, welcher 16-Jährige hört heute Torch. Also das ist ja noch,
ich glaub, keiner,
weiter weg, als wenn jetzt so, also als ich jetzt beim Eude Blast Festival war im Felsenkeller, waren ja zumindest ein paar jüngere Punks irgendwie und ein paar Skins, die waren so Mitte 20 oder so, würde ich sagen. Ja, da waren schon ein paar jüngere Leute dabei, aber ansonsten bei dieser Art von Rap, das ist ja wirklich, das ist ja derart außerhalb von Zeit und Raum. Also ist ja, ja, mal gucken. 50-Jährigen mit Baggy Pants und New Era Cap oder so.
Also gerade bei Torch habe ich auch nie verstanden, warum der immer noch so eine starke Legacy hat. Also klar, dieses Blauer Samt-Album ist gut, aber da hat er nachher nie wieder ein Album gemacht. Das einzige Album, was der hat, auf das er sich berufen kann. Vielleicht kann mir das jemand erklären von den Hörern, warum dieser Typ so eine krasse Legacy vor sich herträgt. Das würde mich echt mal interessieren.
Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich erinnere mich noch an Wir waren mal Stars. Das war so 2000. Da, ja, das hat er da rausgebracht. Das war relativ erfolgreich, aber das war eigentlich schon so abgesang auf seine Karriere, weil die eigentlich schon vorbei war.
Ja. Ja. Genau, das war auch eben, glaube ich, der Hit auf dem Album auch.
Ja, das kann sein. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, aber heutige Kids, keine Ahnung. Nee, was hört man heute so? Nur noch Gangster-Rap. So.
Ja.
Neoliberalen Gangster-Rap.
Ja, Icky Mel.
Sowas. Ja, und, ach so, ja, Icky genau. Mel, und das natürlich so. Girlboss-Feminismus. Ja, auch.
Genau.
Toll, ja.
Ja, ich meine, Deutschrap ist, glaube ich, auch gerade so im größeren Sinne in so einer Krise, weil, ja, Alben kauft irgendwie keiner mehr. Singles funktionieren auch nicht mehr so. Und ja, die meisten Acts funktionieren nicht mehr als Live-Acts ziemlich gut. Und ja. Ich glaube, die Zeit ist aktuell auch so ein bisschen rum.
Ja, aber deswegen schwelgen wir immer in Erinnerung. Ja. Bringst ja auch eigentlich nur Reissues raus mit 40 Jahre alten Demos oder Tribute-Sampler an Bands, die es auch seit 27 Jahren nicht mehr gibt. Also ja, gut. Ja. Was sagt eigentlich, was sagt Markus Wiebusch eigentlich dazu? Also beziehungsweise Butterlife wird ja immer nur auf Markus Wiebusch reduziert. Es waren ja noch drei andere Leute in der Band,
waren noch drei andere Leute in der Band.
Weißt du, aber genau, auch keine Ahnung, wie die heißen. Also, was sagen,
ja,
die dazu?
Also,
die eigentlich gefragt? Finden die das okay, oder?
Also gefragt in dem Sinne nicht. Ich weiß, dass Gierfisch Kontakt zu dem Management von Markus Wiebusch hatte, also auch von Grand Hotel. der da wohl grünes Licht gegeben hat, mit dabei. Vor allem in der Spätphase war Torben Möller-Meißner, der dann später Anthemplan auch gegründet hat. Ja, da gab es noch den Gitarristen Hagen, der dann später Combat Shock gemacht hat und Gottkaiser unter anderem. So, zu dem haben wir immer mal so lockeren Kontakt. Der findet das, glaube ich, ganz cool. Aber Markus Wiebusch hat sich immer nur bei Dritten eigentlich über die Sachen geäußert. So, ob ihm das jetzt gefällt oder nicht, weiß ich jetzt gar nicht. Klar, er wird sich freuen, da kommt auch noch ein bisschen GEMA-Geld bei rum, aber ja,
Das
er
ist
wird
ja.
uns jetzt kein Dankesbrief schicken.
Ja. Aber generell bei Tribute-Samplern, das ist ja immer so eine Sache. Also braucht man das oder nicht? Es gibt so mehrere Tribute-Sampler. Ich hatte mehrere Tribute-Sampler mal auf. Also es gibt ja diesen großen Slime-Tribute-Sampler von Sunny Bastards, da spreche ich auch kurz im Podcast drüber. Der ist ja wirklich, also da sind ja sehr, sehr, sehr viele, also auch wirklich große, also Thies Ullmann und hier Nagel von Dings ist mit dabei, hier von Muff Potter. Oder Born from Pain und Rasterknast oder Broilers, Volkssturm, das dritte Wahl, Toten Hosen, glaube ich, auch, ne? Dimple meinst du? Also wirklich auch in der, also auch Leute, die, Bands, die außer, ey, geil, Totenmond. Ja gut, klar, die haben natürlich, die haben ja mal so eine Punkrock-Cover-LP gemacht. Genau, also auch Leute, die, Bands, die außerhalb der Punk-Szene groß sind, aber tatsächlich, es gibt auch wahnsinnig viel Müllsampler. Also ich hatte mal, als ich mal selber so einen Versuch gestartet habe, ein Punk-Kassettenlabel zu machen, 2004, mit dem geilen Namen Nie wieder Frieden Records. Das fand ich, das war mal so ein Fronttransparent auf der 1. Mai-Demo 2003 in Berlin. Nie wieder Frieden, war damals so ein Zug des, im Zuge des Irakkriegs. Und das fand ich irgendwie, das fand ich so, das war so ein punkgerechtes Motto. Das habe ich dann übernommen für das Musiklabel, was aber nie wirklich losgegangen ist. Und da hatte ich Connection mit dem Label Kink Records. Das war auch so ein Tape-Label. Ich glaube, die haben noch 7 Inches auch gemacht. Das gibt's auch, glaube ich, gar nicht mehr. Und mit
Da,
dem,
da
das war
kam
ja
auch
dann
das, da kam
auch
auch
ein
das Kommando
Slime.
Vollsaufen. Ja.
Das weiß ich nicht, ob das bei Kink war, weiß ich gar nicht genau.
Ich glaube, das kam bei Kink raus, meine ich, ja.
Okay, kann sein.
Das legendäre Kommando Vollsaufen-Tape.
Ich habe das sogar hier. Das hat mir nämlich der ehemalige Gitarrist was, glaube ich, mal zugeschickt. Und ich habe es
Ah.
letztes Jahr gerne mal wieder gehört. Genau,
Kann
legendär. Da
auch.
gibt es auch eine Folge auf Patreon, die ich mit dem Kommando
Ja.
Vollsaufen-Gitarristen gemacht habe. Ich, ja, liebe Grüße. Das ist auch
Die Leute müssen einfach zu
legendäre
Patreon
Punkband der
kommen.
Nuller. Die Leute müssen natürlich zu Patreon kommen, ja,
Ja.
um mehr in den Punkrock-Kosmos einzutauchen. Genau, aber auf jeden Fall, genau, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatte ich damals mit Kink dann, mit Kink Records dann also so ein Deal. Man kauft dann halt sich so und so viele Tapes halt ab und ich verkaufe die dann für 50 Cent mehr weiter. Schlussendlich ist da gar nichts draus geworden, weil ich das irgendwie nicht auf die Kette gekriegt habe. Ich hatte da mal auf jeden Fall aber viel zu viele Slime-Tribute-Kassettensampler, die bei Kink Records rausgekommen sind. Und dieser Tribute-Sampler war, also den von Sunny Bastards kenne ich nicht, aber wenn ich das so lese, was das Line-Up quasi, da sind ja schon viele große Namen bei, wo ich ja weiß, die können das. Also die können auch Musik machen. Und das ist ja auch vielleicht auch gar nicht so uninteressant. Es gab auch mal einen OHL-Tribute-Sampler, natürlich hast du ja OHL-typisch Waffenbrüder. Und es gab diesen Ärzte-Tribute-Sampler, den hatte ich auch, den
Der Götterdämmerung.
Götterdämmerung, genau. Und das waren schon, also diese Ärzte und diese Ärzte-Tribute-Sampler war schon gut, weil da auch große Bands waren und die alles auch so ein bisschen anders interpretiert haben. Deswegen finde ich auch den Beitrag von Kolja Choleriker, finde ich auch ganz gut, weil das ist eine Neuinterpretation eines sehr guten Butterlife-Songs, der Text ja auch super ist, Betroffen aufessen. Aber wenn Leute halt nur so das so stumpf nur nachspielen, das braucht doch kein Mensch. Und das war damals bei diesem Slime-Kassettensampler, der 2003 oder 2004 rauskam, das war einfach öde. Also das Beste war die Polizeis ASS-Version von Agrotoxico, so eine brasilianische Anarcho-Punk-Band, wo der Sänger halt auf Deutsch singt, wo der kein Wort Deutsch kann. Und das ist natürlich lustig, also weil der halt mit so einem harten brasilianischen Akzent, also ja, brasilianischen Akzent halt dann, oder Spanisch, da singt. Und ansonsten, weiß ich nicht. Braucht man das nicht, oder? Also, weiß nicht,
Ja,
siehst du einen Sinn in
bin.
Tribute-Zimmer? Außer, dass es natürlich dann für deinen Labelkollegen persönliches Ding ist, weil die Band so wichtig war. Aber sonst.
Ja, ich habe eben auch noch mal durchgeguckt. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Tribute-Sampler im Regal stehen.
Ja.
Ich habe auf meinem
Sagt ja
Last
alles.
Exit Label hab ich mal einen rausgebracht auch. Das war so ein Tribute-Sampler für die Band The Richies aus Duisburg.
Ja.
Aber den hat auch jemand aus dem erweiterten Umfeld zusammengestellt und sich darum gekümmert. Den habe ich quasi eins zu eins so rausgebracht, wie er mir angeliefert wurde.
Ja.
Aber den hat halt leider auch keinen interessiert. So,
Ja.
da habe ich immer noch ein paar Kisten davon rumstehen. Ja, kann man machen. Gibt auch sicherlich Leute, die das interessant finden, aber ich brauche sowas gar nicht. Also, wenn ich mal so ein Coveralbum macht von diversen Künstlern, finde ich das cool, wie zum Beispiel die Hosen mit dem Learning English Sampler. Aber so generell Typ-Sampler brauche ich jetzt nicht.
Ja, aber vielleicht die 1000 Leute, die das vorbestellt haben, den Butterlife Tribute
Ja,
Sampler. Ist
auf
ja
jeden
okay.
Fall.
Also übrigens habe ich peinlicher Fauxpas in Brasilien wird natürlich Portugiesisch gesprochen, nicht Spanisch. So. Ja, das wollte ich nochmal korrigieren, nicht das von mir. Ja. So, ja, okay, das zu Tribute-Samplern. Genau, also das wäre jetzt vielleicht die Überleitung, weil ich habe einen Film gesehen, mal wieder, viele Filme, und zwar einen aktuellen Film, relativ aktuell, der kam letztes Jahr im Dezember raus, wo man sich auch fragen kann, ja, braucht man das noch? Braucht man im Jahr 2026 einen Butterlife-Tribute-Sampler und braucht man im Jahr 2025 einen zweiten Stromberg-Kinofilm? Den habe ich gesehen
Oh.
jetzt und du hast den auch gesehen, du warst im Kino, ne?
Ich war sogar bei einer Premierenfeier, also bei der Kinotour, bei der Stromberg-Kinotour war ich.
Ja, da waren die alle da,
Mit
oder was?
vor,
Christopher Herbst und
ja,
Arne
genau,
Fredriksen und so.
Vorab-Interview mit dem ganzen Cast quasi. Habe aber die Hälfte verpasst, weil das an der Popcorn-Ausgabestelle länger gedauert hat. Ja, es war so ein Riesensaal, keine Ahnung, wie viele Leute reingepasst haben. Und ja, das war schon ganz spannend, mal das zu sehen, aber ja, war dann im Nachhinein dachte ich mir, ja, okay. Wenn ich gewusst hätte, wie der Film ist, hätte ich vielleicht doch gewartet, bis er dann auf DVD oder bei Prime drin ist oder so und ja.
Ja, habe ich auch gemacht. Ich dachte, man muss jetzt nicht ins Kino gehen. Ich bin da, also es ist ja eh, also schon mal die beste deutsche Fernsehserie der Nuller Jahre halt. Also ich finde das auch witziger als das Original tatsächlich, weil ich natürlich auch zu be fair auch Stromberg zuerst geguckt hatte und dann erst das Original mit Ricky Gervais.
Ja.
Und Steve Carell war es, glaube ich, in der amerikanischen Version, ne? Ja, das hab ich nie gesehen. Aber The Office habe ich schon geguckt. Aber man ist halt dann so geprägt halt von Christopher Herbst, weil der diese Figur, jeder assoziiert ihn natürlich mit dieser Figur. Und das war ja in den Nuller Jahren wirklich unglaublich lustig. Also ich konnte das als meine damalige Freundin immer in den Wahnsinn getrieben, wenn ich halt immer ständig Stromberg oder Ernie-Zitate gebracht habe oder so. Aber das bietet sich ja auch so an. Und ich fand Staffel 4 und 5 schon nicht gut. Also da war eigentlich schon, das war zu drüber und auch einfach nicht mehr lustig. Den Kinofilm 2014 fand ich gut so als Abschluss. Aber ich hatte mir echt gedacht, okay, was erwartet einen da jetzt? 11 Jahre nach dem Kinofilm und die letzte Staffel kam, glaube ich, 2011, 12 raus, genau. Braucht man das noch? Braucht man das später noch? Weil manchmal ist es so, na klar, also ich habe geguckt, so, es werden jetzt gerade, es gibt ein Rambo-Prequel, es soll angeblich noch ein Predator-Teil geben, wo Arnie auch wieder mitspielt. Es soll jetzt noch irgendwas mit Arnie wird neu aufgelegt oder fortgesetzt, irgendwie Phantomkommando, glaube ich. Jetzt braucht man das? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Werde ich mir angucken, aber auf jeden Fall würde ich für sowas nicht ins Kino gehen. Naja, auch bei Stromberg gefragt, braucht man das? Braucht man TV-Total-Comeback und braucht man einen Kanu des Manitou-Film? Meiner Meinung nach nicht. Ich muss aber sagen, den Stromberg-Kinofilm, den letzten jetzt, fand ich erstaunlich gut, aber es ist halt einfach, also es ist halt anders als das, was man erwartet, tatsächlich. Ging es dir auch so, als
Ja,
du geguckt hast?
also ich versuche mir generell wenig Gedanken im Vorfeld zu machen, was mich erwarten könnte oder so. Klar habe ich natürlich auch das Comeback ins Kapitolbüro mir erhofft irgendwo, aber ich dachte mir auch im Vorfeld, weil es gab auch im Vorfeld, wenn ich das noch richtig im Kopf hatte, auch keine richtigen Trailer zu dem Film.
Nee,
Also
genau.
man hat sich da im Vorfeld auch schon wirklich Gedanken machen müssen, was passiert denn da? Also es wurde ein Trailer spielte halt im neueren Kapitolbüro. Deswegen dachte ich, ja, gibt es vielleicht ein Büro-Comeback, aber das war auch so, ja, es war nicht so ganz ersichtlich, was uns der Film bringen wird. Und da war ich, wie viele Fans, natürlich auch so voller Vorfreude. Zum einen hatte aber auch so eine gewisse Skepsis. So. Und es hat sich dann halt auch bewahrheitet. Also die Story ist nicht, was man sich erhofft hat. So. Also ich glaube, keiner hätte mit so einer Idee gerechnet, was den Film angeht. Ich muss aber sagen, ich habe mich da relativ schnell wohl damit gefühlt, weil die Story ja auch genau das zeigt, was wahrscheinlich mit vielen solchen Charakteren in Großraumbüros im Jahr 2025, 26 halt auch passiert. Die werden halt einfach abgesägt, weil sie halt ja nicht mehr tragbar sind nach heutigen Gepflogenheiten und Political Correctness und Wokeness und was weiß ich unter diesen Gesichtspunkten. Und ja, aber er schafft es dann doch im Film nochmal, sich dann nochmal trotz all dem irgendwie so ein bisschen rauszuwinden und am Schluss dann doch noch in ein positives Licht zu stellen. Und das ist für mich, glaube ich, so die Kernessenz auch so ein bisschen.
Ja, ich hatte bei dem Film auch die Gedanken, das ist irgendwie von den Machern, also von Arne Feldhusen, hat er seine eigene Figur nicht verstanden, dachte ich so zwischendurch, oder beziehungsweise vor allem am Ende eigentlich, oder ist das auch wieder nur so ein Spiel mit Doppelbödigkeit, weil, also einerseits ist das eine konsequente Weiterentwicklung von Stromberg, weil du, genau, also so ein Charakter wie Stromberg war ja, das Lustige an Stromberg war ja, dass so ein Charakter auch schon 2004 nicht ging. Dieser ja. Arrogante, selbstherrliche Chef, der nichts geschissen kriegt und sich Dinge rausnimmt, die auch schon 2004 völlig indiskutabel waren. Und das war ja genau die Komik. Also es war ja eine Komik, es ist halt lustig, weil es schmerzt, weil es wehtut, weil du denkst, oh Alter, und wie kann man so ja. durchs Leben stolpern, völlig ohne Selbstreflexion. Und das hat ja die Komik dieser Figur ausgemacht. Und jetzt, und er hat ja sogar am Ende des Kinofilms, des ersten Kinofilms, hat er ja eigentlich sogar, also wo er eigentlich in die Epizentren der Macht quasi vordringt, hat auch Stromberg ein Gewissen und merkt, nee, das ist nicht das, was ich will. So, und gut, dann landet er bei der SPD, das ist so ein bisschen albern, aber andererseits war das aber irgendwo auch konsequent vielleicht. Und jetzt bei dem neuen Film war das so, wer das nicht gespoilert haben will, der hat jetzt halt Pech oder muss jetzt halt abbrechen. Also Stromberg ist ein Auslaufmodell, aber Stromberg am Ende ist er ja der strahlende Gewinner. Und das ist halt, das widerspricht der Intention der Figur ja komplett. Also wenn halt diese am Ende sagt der Carsten Linnemann, kommt ja drin vor und sagt ja, Stromberg, bla bla, super. Und hier Lars Klingbeil hat ja so eine Art Cameo, wo er sagt, ja, ein bisschen mehr Stromberg würde auch der SPD gut tun. Wo er eigentlich denkt, ja, aber das widerspricht ja eigentlich, also das ist ja, Stromberg ist ja kein Held. Und am Ende des Films ist er aber quasi die, nachdem er wirklich so eine Talfahrt durchmacht und wo ich auch dachte, Stromberg, also ja, der hat halt krasse Sprüche gebracht, die politisch höchst unkorrekt waren, die auch, wie gesagt, 2004 schon nicht mehr gingen, aber er hat halt niemanden geschlagen. Also ich meine, der greift ja Leute an und verletzt Menschen, klaut ein Auto und greift einen Jugendlichen mit einer abgebrochenen Flasche an und so. Das würde ja, das ging ja alles, also das überschreitet ja wirklich jegliche Grenzen. So, und dann dieser dilettantische Selbstmordversuch und am Ende ist er trotzdem der strange Villa und alle jubeln ihm zu. Und das ist ja eigentlich das Weirde an dieser Figur, weil der Stromberg ist halt, wie gesagt, das widerspricht der Intention dieser Figur. So, und das fand ich ein bisschen seltsam. Andererseits, ich habe mir die Filmanalyse von Wolfgang M. Schmidt angeguckt. Das habe ich früher regelmäßig geguckt. Heute gucke ich mal rein, wenn es ein Film ist, der mich interessiert. Und da muss ich sagen, die Schlussfolgerungen von Wolfgang M. Schmidt waren ganz gut, weil Stromberg, so wie er, wie der Film endet mit der Reaktion, mit der positiven Reaktion auf diesen Kotzbrocken, auf diesen ekligen Kotzbrocken, ist es eigentlich der Film für die Kanzlerschaft Merz. Das trifft es ganz gut. So das ist die Konklusion von Wolfgang Schmidt. Und ich finde, das trifft es ganz gut, tatsächlich, ja. Ich will jetzt nicht sagen, der alte weiße Mann, aber das steht ja auch für ein bestimmtes Klientel. Und Stromberg ist halt ein Boomer, der mit der heutigen Zeit nicht mehr klarkommt. Und das finde ich zum Beispiel, das ist gut getroffen, wo die sich auch lustig machen über diese Hypersensibilität. Und diese Firma, wo er halt so dann der Trottel halt ist, wo man halt darstellt anhand seiner Figur, so bitte nicht, liebe Kinder, die ist ja auch genauso autoritär und scheiße wie er, nur halt auf so nur im hippen, postmodernen Woken gewandt. So, und trotzdem, am Ende wird ja auch dann so das ist ja auch dieser Kulturkampf, die der Film aufgreift und finde das auch relativ gut gelungen, außer dass natürlich deutsche Erklärbar-Mentalität, das nervt halt, dass alles nochmal erklärt werden muss. Ja, wir haben es verstanden, so unmündig sind viele Zuschauer nun doch nicht, aber am das schickt sich ja ganz gut darin nieder, nämlich diese Kontraste, die halt die Figur Stromberg hervorruft im Jahr 2025. Die Befürworter, die Figur völlig ernst nehmen, so, und dann halt wiederum dieses woke Milieu, die halt sagen, nee, das geht gar nicht. Und das widerspiegelt sich ja ganz gut in dieser einen Redakteurin beim Fernsehen, die halt sagt, ja, der alte weiße Mann, die Macho-Sprüche, bla bla, ganz schlimm, homophob und so. Und die wird ja am Ende entlassen. So, und das finde ich auch so. Also diese Seite verliert. Und das ist eigentlich, könnte man sagen, ist das jetzt eine Metapher quasi dafür, dass Vogue is dead? So, und jetzt kommen halt so, jetzt gewinnen doch die alten weißen Männer in Anführungszeichen. Oder meinen die das ernst? Also, das war mir nicht ganz klar. Und das finde ich eigentlich ganz gut an diesem Film, dass er mich da so ein bisschen, also es gibt kein klares Ende quasi in dem Sinne. Wie ist es gemeint? Ja. Das finde ich eigentlich, das haben sie ganz gut getroffen. Für einen deutschen Film, finde ich, muss ich tatsächlich sagen, während bei Kanu des Manitou, ohne dass ich den jetzt gesehen habe, ich weiß ganz genau, da ist halt nichts. Steckt nichts dahinter. Bulli weiß schon, du kannst jetzt nicht mehr dieselben schwulen Witze machen wie 2001, das weiß er schon. Das ist dann alles ein bisschen abgeschwächt. Aber da ist auch sonst keine große Metaebene. Du weißt ja, das ist auch völlig okay. Du gehst halt ins Kino, um dich unterhalten zu lassen und dann ist gut. Das kriegt der Stromberg-Film aber besser. Deswegen finde ich den tatsächlich gut. Und ich finde ihn sogar besser als den ersten Kinofilm. Oh, sorry, jetzt lass ich dich mal
reden. Ja, ist, Ist eine interessante Analyse auf jeden Fall. Also für mich ist der neue Film eigentlich genau von der Dramatik her und von der Kurse, die eigentlich schon bei den Staffeln. Stromberg, also jede Staffel war ja immer so, dass auf irgendwas zugespitzt, also ist ja auf irgendwas zugelaufen, hat sich dann da richtig reingegraben mit seinen Sprüchen, mit seinen Aktionen so und war immer kurz davor, irgendwie gekündigt zu werden oder, was weiß ich, irgendwie angezeigt zu werden oder irgendwas. Und hat sich dann aber durch dumme Zufälle, die sich ergeben haben, immer wieder rausmanövriert. Und so fand ich, das war das in diesem Film jetzt auch. Also er wird halt also wirklich krass dargestellt als gescheiterte Existenz, die dann halt als ja so als Warnzeichen in diesem Unternehmen halt ist, so und dann auch immer unterbuttert wird bei allem, was er tut und macht. Und dann auch genau dieser Jugendliche mit der abgebrochenen Glasflasche irgendwie abgestochen da wird und man denkt als Zuschauer, also da kommt er nicht mehr raus, das war's. Und als er dann von der Brücke springt, und ich glaube, das ist so die entscheidende Szene. Da haben die Leute dann plötzlich Mitleid, weil er so durch ist, dass er als einzige Möglichkeit, also er wusste wahrscheinlich genau, bevor er gesprungen ist, dass er davon nicht sterben wird. Aber ich glaube, er hat in dem Moment verstanden, wie das Jahr 2025 funktioniert. Nämlich, dass die Leute, mit denen man Mitleid hat, die Ausgestoßenen, die Randfiguren, dass die, wie das ja auch in den letzten 10 Jahren auch immer wieder vorkam, dass die so eine Art Opferbonus bekommen haben. Und ich glaube, darauf hat die Figur da spekuliert, dass wenn er einfach nur genug seine Opferseite zeigt, dass die Leute ihm dann alles verzeihen und dass dann wieder schon alles irgendwie ins gerade Licht gerückt wird. Und genauso kam es ja dann auch.
Ja, das ist im Prinzip, ist das eigentlich diese Oppression Olympics der Vogue-Bewegung einmal durchgespielt. Nur, dass sich das jetzt wieder
Genau.
langsam ins Gegenteil verkehrt und dass Stromberg dann da
Genau.
aufgrund dessen als strahlender Sieger herausgeht am Ende. Genau, das fand ich bemerkenswert. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, das trifft ganz gut den Zeitgeist, weil natürlich ändert sich das gerade. Vogue ist natürlich nicht tot, aber die Hochphase ist vorbei. So, und auch schon seit längerer
Ja.
Zeit. So, und natürlich gibt es das Spiegelbild davon. Also, ja, also wie gesagt, ich fand den Film.
Ja, ich fand ihn auch gut. Ist jetzt kein Film, also den ersten Film zum Beispiel, den habe ich bestimmt 50 Mal gesehen seitdem, so weil der immer irgendwo bei Netflix oder so online ist, den kann man schön zum Einschlafen gucken. So, also auf das Niveau würde ich den zweiten Film jetzt nicht heben, dafür ist er einfach zu so deprimierend zwischendurch.
Ja, der ist ganz
Aber
schön, genau, fand ich auch. Also, der hat mal zwischendurch echt schlechte Laune. Das ist.
ja, Leute sind aus dem Kino gegangen, weil die damit nicht klar kamen, wie dieser Film gemacht wurde. Und ja, ich meine, ist gut, dass auch mal so eine Komponente davor kommt. Ist, glaube ich, jetzt, wenn ich mal in die Zukunft schaue, so ein Film, wo ich in 10 Jahren jetzt sagen würde, ja, ist vielleicht dann doch nicht mehr so gut gealtert, ne? Aber ja, auf jeden Fall habe ich mich gefreut, dass mit der Figur noch mal was passiert. Und ja, am Schluss landet er ja dann wieder bei der Kapitol. So, und ich hoffe natürlich, dass das jetzt so ein Cliffhanger ist, dass es vielleicht auch mal wieder eine neue Staffel gibt.
Na, das
So.
glaube ich
Und dann
nicht.
genau da, ah ja, aber selbst wenn, wird wahrscheinlich dann hoffentlich genau da wieder weitergemacht, wo 2012 aufgehört wurde.
Ja, aber gut, aber das ist natürlich die Frage, braucht man das noch? Also, das ist tatsächlich so, das Schöne ist ja an den, also ich finde, die ersten drei Staffeln sind wirklich großartig. Die sind auch relativ zeitlos. Weil Stromberg, wie gesagt, auch da schon so ein Auslaufmodell verkörpert hat. Auch so das klassische Großraumbüro, das ist ja heutzutage, also ja, das gibt es natürlich, aber heutzutage ist diese, das ist ja, heute hat das ja einen ganz, also also heute darfst du deinen Chef halt duzen, du hast einen Kicker im Büro, es gibt den Bürohund und danach ist aber nicht Feierabend, sondern muss man mit der gesamten Belegschaft nicht zum Bowling gehen dann, sondern da geht es dann halt in eine hippe Cocktailbar und vielleicht darfst du mit deinem Chef noch eine Nase Koks ziehen oder so, aber das ist eigentlich im Prinzip, du willst jetzt aber auch zu Hause sitzen und einen Film gucken und deinen Feierabend genießen. Nee, stattdessen musst du mit diesen Heinis da hingehen, weil es ist alles so locker im Büro und so, und hey, wir machen so hippe und machen so, weiß nicht, so hippe Eventagenturen, hippe Startups und so weiter. Und das finde ich eigentlich noch schlimmer und repressiver als das klassische Großraumbüro, für das Stromberg ja noch steht. Dementsprechend, das ist ja, also das ist ja noch anachronistischer. Deswegen weiß ich nicht, du kannst halt, glaube ich, so eine klassische Figur wie Stromberg, kannst du nicht mehr in das Setting reinsetzen. Deswegen haben sie es in dem Film, in dem aktuellen Film jetzt ja gut gelöst. Aber ich weiß nicht, ob das so, das glaube ich, funktioniert nicht mehr, wenn man dasselbe Setting wie 2005,
Ja,
7,
das stimmt
9, 11 nochmal
natürlich.
aufmacht. Das ist durch. Weil das gibt es so auch nicht mehr, beziehungsweise das ist nicht die moderne Arbeitswelt, die Stromberg verkauft. Und das Lustige war ja, dass er damals ja eigentlich schon Anachronismus war, obwohl das ja noch diese klassische Großraumbüro-Geschichte halt war. Aber er selber war halt trotzdem noch dieser selbstherrliche narzisstische Kotzbrocken, der nichts richtig macht und trotzdem nicht in der Lage ist, das zu reflektieren. Und von allen Fettnäpfchen ins andere tritt. Und gerade diese Grenzüberschreitung, das war nämlich auch so gut gemacht in dem Film, dass nämlich diese Sprüche von Stromberg, wer halt ernsthaft, also diese Diskussion, die es auch im Vorfeld wirklich in real life gab, von irgendwelchen, weiß ich nicht, so angewogten progressive Heinis, sagt haben, ja, kann man das, geht das überhaupt noch? Natürlich geht das, weil dann habt ihr auch die Figur Stromberg nicht verstanden. Also, ja, natürlich geht das, weil das immer eine Karikatur solcher Typen war. Das war nie ein positives Objekt. Also dafür ist das auch viel zu überzogen dargestellt. So, das ist ja so, wie wenn Leute Patrick Bateman ernst nehmen und denken, ja, das ist ein cooler Charakter, so möchte ich auch sein. Nee, das ist genau das Gegenteil von dem, was ihr daraus macht, ihr Influencer-Heinis und was weiß ich.
Ja, und auf die Frage, ob man sowas heute noch braucht, also ich glaube, Menschen sehen sich immer danach, nach Sachen, die sie schon 20 Jahre geil finden. Das hat man ja auch bei anderen Sachen, ne? Ich meine, gerade so bei Bands, es interessiert ja keiner mehr, welche Protagonisten in den Bands sind. Hauptsache, der richtige Name steht da und die Songs werden gespielt. So, das können ja auch irgendwelche x-beliebigen Leute mittlerweile sein, wie, weiß ich, Slime oder Dead Kennedys oder Schieß mich tot, ne? Mhm. Und die Leute gehen ja hin einfach, weil das Sachen sind, die man kennt. Und genauso ist das bei Filmen auch. Letzte Woche war ich im Kino und hab mir hier Kill Bill, diese Extended Version da angeguckt mit 40 Minuten extra, da war ein Trailer für einen neuen Star Wars Film und da denke ich mir halt auch, ey, Star Wars gibt's jetzt seit, keine Ahnung, fast 50 Jahren, ist das nicht irgendwann mal gut? Aber wenn ich dann sehe, wie viele Leute sich da wirklich mit befassen und das auch immer gucken, da ist das ja genau dasselbe. Die Leute gucken Sachen einfach aus Gewohnheit, weil es da war, schon immer da war und auch immer da ist. So. Die Leute rühren sich schwer, so abzukapseln.
Ja, also ich finde schon, es gibt halt Sachen, die stehen für sich und die passen gut in eine Zeit und im besten Fall sind sie sogar zeitlos und dann muss man das nicht mit Biegen und Brechen nochmal 20 Jahre später nochmal machen und dann noch die Fortsetzung davon und 40 Jahre später nochmal das kultige Revival. Das funktioniert in den seltensten Fällen, außer es ist wirklich so, also weiß ich nicht, den vierten Beverly Hills Cop Film, den fand ich unterhaltsam, der war lustig, der war viel besser als der schreckliche dritte Teil. Haben aber auch irgendwie fast 30 Jahre nach dem dritten Teil, nach dem desaströsen dritten Teil, kam dann nochmal Beverly Hills Cop 4. Braucht man auch nicht. War aber okay, weil das, da habe ich jetzt keine großen Ansprüche dran. Also andererseits habe ich den, aber hätte ich das Original 1984 im Kino gesehen, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil das ist so ein Kultfilm der 80er Jahre. Braucht man 40 Jahre später eine Fortsetzung davon, wo halt so die Protagonisten alle Rentner sind, außer Eddie Murphy, der wirklich immer noch fresh aussieht.
Der sieht immer noch gut aus, ja.
Sieht gut aus, er ist 65, glaube ich, mittlerweile. Er sieht wirklich noch gut aus für sein Alter. Aber Judge Reinhold und John Ashton, der ist ja auch kurz danach gestorben nach den Dreharbeiten, das sind ja Mumien. Also das will doch keiner mehr sehen. Genauso wie, keine Ahnung, sollten wir zu den Cro-Mags gehen im Juni in Hamburg, in Hafenklang. Braucht man das? Braucht man das? Keine Ahnung, ich gucke mir nächste Woche She-Terror an. Braucht man
das doch?
Löcher in Paul Bearer auf der Bühne? Ich weiß es nicht.
Man braucht das alles nicht. Und wenn die irgendwann nicht sagen, sie spielen nicht mehr live, dann wird man das kurz bedauern. Aber nach 2-3 Jahren wird man nicht denken, würde ich doch nur mal wieder die Chance haben, die Cro-Mags zu sehen. Also man macht da wirklich viel aus Gewohnheit halt auch, und weil es schon immer da war. So, ja. Und ja.
Aber irgendwie auch schön, wenn diese Sachen, aber irgendwie auch schön, wenn
es immer da ist. Ja, in einer Welt, wo sich immer alles schneller dreht, immer mehr Trends kommen und gehen und ja, viel im Argen liegt, freuen sich die Leute ja auch, auf bewährtes zurückgreifen zu können, was ihnen so ein, ich sag es mal ganz pathetisch, so einen warmen Mantel überstülpt und vielleicht so ein bisschen Wärme gibt. So.
Ich glaube, da hattest du, glaube ich, mit den Politox-Jungs drüber gesprochen, mit Falk und mit Reidi, als du bei dem mal zu Gast warst, nämlich dieses, dass so viele Bands, die uns so geprägt haben, die auch damals ja schon alt waren, also als ich Toxoplasma Plasma 2014 zum ersten Mal live gesehen habe, gab es die Band ja auch schon über 20 Jahre. Jetzt habe ich sie vor kurzem mal live gesehen, jetzt gibt es sie über 40 Jahre, wobei, glaube ich, nur noch der Walli Waldorf, der Originalsänger, nur noch dabei ist. Ich glaube, alle anderen sind auch irgendwie später dazugekommen oder so. Aber trotzdem gibt es ja bis heute so ein, es gibt halt noch ein Publikum dafür. Ob man das braucht oder nicht, ist ja eine Sache. Aber was meinst du? Glaubst du, in 40 Jahren wird dann Icky Mail nochmal auftreten? Und da werden auch dann die Kids hinrennen, die heute zu Icky Mail, die 17-Jährigen, die zu Ikimel hinrennen, werden dann nochmal hingehen, wenn sie 40 in 40 Jahren, dann ist sie, keine Ahnung, wie alt ist sie dann auch, so 60 oder 70 oder so, ja, wenn die nochmal auftritt, glaubst du, dass dann nochmal, dass das so ähnlich voll wird, wie wenn heute halt wir Chromax und Toxoplasma spielen?
Nee, auf gar keinen
Fall. Oder halt, keine Ahnung, irgendwie Böse Onkels oder so, die Konzerte sind immer ausverkauft, wenn die spielen. Oder Ärzte sind auch schon komplett Touren, nächstes Jahr komplett ausverkauft, glaube ich. Ja, das ist halt, ich glaube, das ist halt schon auch ein Gefälle von Bands, die in den 60er, 70er, 80er, 90er, auch von mir aus auch noch Nullerjahre, groß waren, als bei heutigen Sachen, oder? Obwohl, weiß ich nicht.
Ja, naja, es liegt halt
aus den Nullerjahren, der heute auch nicht mehr ziehen würde.
Ja, aber das Problem ist, diese ganzen Künstler heutzutage, ob das jetzt Iggy Mel, Diaco oder was weiß ich wer, die haben halt keine History. So, die sind plötzlich da, machen krasse Locations voll, werden tot gestreamt und dann sind die aber auch irgendwann genauso schnell wieder weg.
Ja.
So, und das haben diese ganzen alten Sachen halt nicht, weil die aus einer analogen Zeit stammen. Das ist nicht wie heute, wo alles verfügbar ist. Die Leute haben eine ganz andere Bindung zu den Sachen.
Mhm.
Weißt du, wir können sagen, oh, ich war damals im Mediamarkt und habe mir die erste Linkin Park CD gekauft. So, ne? Und dann habe ich die gehört mit meinen Kumpels in Lübeck in der Fußgängerzone. Was weiß ich, man hat halt mehr Connections so.
Ja.
So, ja, wie bist du denn zu Ikimel gekommen? Ja, ich habe eine Playlist gehört und dann war die da halt.
Ja,
so.
Genau. Genau.
So, meine Freunde sind da hingegangen und ja, das war schon cool im Sommer 26. So. Und deswegen glaube ich nicht, dass das in 40 Jahren irgendwie noch. Also ich gehe sogar so weit zu sagen, dass das in 10 Jahren nicht mehr relevant sein wird.
Nee,
also,
glaube ich tatsächlich auch. Ja.
Nee.
Ja.
Gehen wir zu den alten Männerkonzerten, solange sie noch da sind.
Ja, genau. Wie gesagt, also ich habe auf jeden Fall in den letzten Jahren, ich bemühe mich ja schon noch vieles nochmal zu sehen, bevor die Leute einfach irgendwann einfach sterben oder sich eigentlich endgültig auflösen, weil sie einfach zu alt sind und kein Musikinstrument mehr halten können. Ich habe da einige sehr gute Konzerte gesehen, wo ich dachte echt, ja, das ist immer noch fresh. Also DI zum Beispiel letztes Jahr in Konnewitz in der Open Air Show war super, obwohl der ich vergesse den Namen immer, Casey Raya, der Sänger, der ist auch Mitte 60, schwerst heroinabhängig gewesen, ist aber clean seit vielen Jahren und die haben tatsächlich so ein, noch so, man hatte einen Hauch von Ahnung, wie das 1981, als sie selber 16, 17 waren, wie das Lebensgefühl so war, wenn man 1981 Orange County Punker oder Hardcore-Fan war oder Skater war und dann zu so einer DI-Show gegangen ist, weil die selber aus demselben Suburb kamen, am Surfen waren, am Skaten waren und so ein Lebensgefühl verkörpert haben. Und das haben die irgendwie tatsächlich in gewisser Weise kompensiert, obwohl das halt, wie gesagt, alte Männerkonzert war, alte Männer und alte Frauen im Publikum und alte Männer auf der Bühne. Aber das funktioniert noch, also tatsächlich. Während ich andere Shows gesehen habe, wo ich echt dachte, also weiß ich nicht. Also zum Beispiel Zitronen habe ich vor anderthalb Jahren mal im Island gesehen, im Kölner Island.
Oh Gott. Hab,
boah, entschuldige mal bitte. Josh Cameron und Ted Geier, ihr seid beide über 60, also diese Verweigerungshaltung von euch, ihr coolen, subversiven Verweigerer, halt so, das ist so spießig und berechenbar. Ist
klar, spielen wir.
Ja. Natürlich, genau, natürlich spielen wir nicht für immer Punk und wenn, dann spielen wir jetzt irgendwie als Harfenversion, aber es wäre mehr Punk, wenn ihr einfach mal wieder für immer Punk in der 1987er Originalversion spielt. Niemand braucht den Scheiß. Das war vielleicht in den 90ern cool, weil der mit eurem ungeliebten Fun-Punker-Klientel, was euch irgendwie, was 1999 immer noch für immer Punk hören wollte, ihr habt gesagt, nö, machen wir nicht und wenn, dann spielt man es in einer abstrakten Version, die diese Leute auf jeden Fall scheiße finden. Ja, aber das ist langweilig, das ist öde, dann spielt einfach ein straightes Punk-Konzert und macht nicht so ein. Ach, ja, das war wirklich peinlich. Das ist, würde ich sagen, in Würde gealtert. So.
Das war auf jeden Fall. Band, die wirklich in Würde gealtert ist und die immer noch geil abliefert, sind einfach Cocksparrer. Habe ich dreimal gesehen. Guck dir das an, solange das noch geht. Also da würde ich wirklich sagen, da sind die wirklich mit der Zeit, glaube ich, auch immer besser geworden. Also okay.
Greif wie ein gutes.
Das ist auf jeden Fall.
Gutes Guinness oder was?
Greif wie ein.
Diese Leute so trinken.
Genau.
Ja, gut. Hast du noch andere Bands, wo du sagst, so, ja, gibt's schon ewig, aber sind wirklich immer noch gut?
Also, ich kann eine Lanze brechen für Peter Hook von New Order und Joy Division. Der macht ja Solo mit so einer Backing-Band. Das ist immer noch ziemlich geil. Ja, ansonsten gucke ich mir jetzt im Juli eines der wahrscheinlich letzten Toten Rosen-Konzerte an. Mhm. Die können das immer noch ganz gut. Ja, aber was da jetzt so drüber ist, so 70, 80-Jährige. Habe ich tatsächlich wenig gesehen in letzter Zeit, aber.
Das habe ich auch nicht gesehen. Also, das kann ich. Ja. Ja, Robert Smith, also ich sehe The Cure im Sommer in Berlin und Robert Smith geht ja auch steil auf die 70 zu. Der ist jetzt, glaube ich, 66, 67 ist der, glaube ich, schon. Also wird nicht mehr lange machen. Er hat auch gesagt, in 3 Jahren ist dann das erste Cure-Album 50 Jahre alt, das Three Imaginary Boys. Und dann ist auch Schluss. Also werden jetzt noch ein paar Gigs spielen, wie gesagt, und dann mal gucken, wie das wird. Mal gucken, ob das peinlich wird oder ob das einfach immer noch live gut. Aber es sind alles so, es ist halt schön, das zu sehen, ne? Aber natürlich wäre es geiler gewesen, die 1980 gesehen zu haben. Haben wir halt nicht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ach,
Ich
die späte Geburt.
weiß nicht, ja, das, genau. Jetzt hier ist hier in Leipzig ist ja wieder WGT, das Wave Gothic Treffen. Und da spielen ja auch so diverse alte Helden, Einstürze, Neubauten und so. Wenn ich da irgendwie hinkomme, gucke ich mir das natürlich auch an. Aber da spielt zum Beispiel auch Duff. Gabi Delgado Lopez ist seit, ich glaube, seit 5 Jahren tot. Ist das Robert Görl alleine? Aber wie kann man so einen
Das
ikonischen
ist.
Sänger wie Gabi Delgado Lopez ersetzen? Wie geht das? Wer macht das? Das geht doch nicht.
Ich glaube, das macht er selber. Der
Echt?
hat ja auch das letzte Duff-Album hat er ja, glaube ich, auch alleine irgendwie gemacht.
Ja.
Das kam, glaube ich, vor 4 Jahren oder so. Das waren so angefangene Sachen, was das damals geplante Duff-Album werden sollte. Das hat er dann alleine zu Ende gemacht. Und jetzt hat er so eine Frau dabei, die dann auch Instrumente macht und er singt. Ich habe es nicht so ganz verstanden.
Okay.
Hab's auch noch nicht gesehen, aber ja, steht auch noch auf meiner Liste, will ich mir zumindest mal angeguckt haben, so, dass ich sagen kann, ich habe das mal gesehen.
Ja.
Aber ja, es fällt halt auch unter die Kategorie, braucht man eigentlich nicht mehr. Und das ist das, was ich sage, der Name zählt halt, der Name und die Songs, wer das dann irgendwie da aufführt, irgendwie egal.
Ja. Gut. Irgendwann kommen dann so AI-Bands quasi, wo dann gab es sogar auch
Genau.
über Queen, mit Queen gab es das, glaube ich, doch schon die Diskussion, ob man da nicht Freddie Mercury einfach so als
Ja, ach oh Gott.
virtuelle
Aber selbst
Gestalt
da
auf der
würden,
Bühne.
aber
Ja, wahrscheinlich würden da auch noch
selbst da
Leute.
werden die Leute, ja, selbst da würden die Leute hingehen.
Ja.
Wenn die Leute was haben, was sie irgendwie zelebrieren können und was Eventcharakter hat, dann gehen die Leute dahin.
Das ist echt. Naja, gut.
Ja.
Gut, egal. Also auf jeden Fall haben wir aber. Also wir haben auf jeden Fall noch Bands gesehen, als die noch nicht
Ja.
total alt waren oder als sie fresh waren damals sogar. Ja.
Ja.
Aber wie gesagt,
Wir haben
Kiss.
die ganzen Audiolith-Bands.
Niemand. Ja, Egotronic. Zehnmal
Wir
live
haben die ganzen,
gesehen, als Thorsten
ja,
noch lebte.
wir haben die ganzen Audiolith-Bands gesehen. Das kann uns keiner mehr nehmen.
Toll,
Da können wir
danke.
auch in 20 Jahren auf die ganzen Comeback-Konzerte gehen. Einmal
Toll.
noch Super-Shirt sehen.
Gott, ja. Da habe ich neulich das Video nochmal gepostet auf Patreon unter der Nullerjahre-Folge mit Ecke, wo es die Schlägerei gab,
Ja.
wo ich involviert war dabei. Und abseits davon ist das Konzert, ist das dieses Video auch ein wirklich teilweise grässliches Zeitdokument der Nullerjahre, vor allem mit Audiolith-Shows, mit Glowsticks und also die Klamotten waren so ein bisschen 80s-Style, sehr neonbunt und so, ne? Und fehlt nur die Föhnfrisur, aber die Musik, Alter, oh, ist das schlimm. Also, oh, ist das schlimm, ey. Ja, gut.
Ja, kann das alles gut altern.
Ja, aber auf jeden Fall, sorry Kids, Icky Mail wird in 10 Jahren schon keine Sau mehr interessieren. Also, ich stelle mir jetzt gerade vor, Icky Mail dann so mit denselben Texten, mit denen jetzt ja unglaublich populär ist, dann so als 60-Jährige dann auf der Bühne. Und dann mit diesem Keter und Krawall. Ich weiß nicht, ob das dann noch so.
Ja, ich meine, das wird funktionieren, wie diese 90er-Jahre-Partys jetzt funktionieren, die so in der Veltins-Arena stattfinden, wo dann 5 Stunden
Ja.
Programm ist und dann kommt, was weiß ich, Rednecks, die spielen dann Cotton Eye Joe und dann kommt Luna auf die Bühne und da werden
Ja,
nur
aber
einfach
das
die
hat ja nicht
größten
solche
Hits davon.
Texte. Das sind ja nicht solche Texte wie
Ja,
E-Mail. Das ist ja nicht hier
das stimmt.
Keter und Krawall. So.
Ja.
Kenne ich das überhaupt? Gut. Ja, in dem
Ach,
Sinne.
lass doch die jungen Leute, Philipp.
Ja, lasse ich doch auch. Kann auch jeder machen, was er will. So,
Ja.
genau. Und sich den für immer 16 Butterlife Tribute Sampler kaufen. Der ist ja eh schon ausverkauft. Genau.
Solange es noch welche gibt, ja, ein paar gibt es
Genau.
noch, aber
Ja. Ansonsten kann ich nur sagen, für uns nicht. Ne? Und in dem Sinne, lieber Mike alias Andreas Enslin, alias Schlappi. Ja. Beste
War wie
Grüße nach
immer
Hamburg.
ein inneres Blumenpflücken,
Wie
lieber
immer.
Philipp.
Wir sehen uns bestimmt bei. Wie gehen zu Chromex? Komm, wir gehen zu Chromex,
Ja,
Mike.
wir
Guck
gehen da
uns
einfach
an.
hin und
Genau. Den alten Mann. Obwohl, ey, das noch ganz kurz. Agnostic Front habe ich im Februar live gesehen und Roger Miret, wie auch immer man ihn ausspricht, ist ja auch schon uralt,
Miri.
aber Vinny Stigma ist 70 Jahre alt und ich fand Vinny Stigma tatsächlich auch nicht peinlich, obwohl er eine krasse Bühnenposershow abgeliefert hat, aber ich fand ihn nicht peinlich. Es war wirklich absolut okay, obwohl es seinem Alter nicht angemessen ist. Er hätte noch gefehlt, dass er mit freiem Oberkörper rumspringt. Das hat er nicht gemacht, aber dafür, dass der Mann 70 ist, gut in Shape. Also hätte ich nicht gedacht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja,
gucken, wie
Leute können auch
Harley.
gut altern.
Das stimmt. Mal gucken, wie Harley Flanagan so aussieht auf der Bühne. Ja, in dem Sinne, dann sehen wir uns da spätestens.
Ja, dann
also,
sehen wir uns spätestens im Juni.
Genau. Bis dann, ne? Ciao.
Ja, bis dann, Philipp. Ciao, ciao.